Tom Selleck war absolut zufrieden, so wie die Szene aufgelöst wurde, wollte das genauso machen. Die Werbeeinnahmen gingen schlagartig zurück. Also die Sponsoren wollten auf einmal mit der Serie nichts mehr zu tun haben. Aber die Öffentlichkeit hat sofort gekontert und war auf Magnums Seite und hat das verteidigt und fand das absolut stimmig, dass dieser Charakter, so wie man ihn bis dahin kennengelernt hat, eben auch so einen Moment hat.
Ein Intro für alle Fälle. Der Podcast über Serien- und Filmanfänge. Von und mit
Leslie Sternenfeld
und Martin Bross.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein Intro für alle Fälle. Und es handelt sich um Folge Nummer 19. Und Leslie, ich weiß, was du jetzt denkst, und du hast recht.
Martin, das hast du schön gesagt. Zum einen, dass du sagst, ich habe recht. Das tut immer gut. Etwas gruselig ist es, dass du weißt, was ich denke. Aber andererseits zeigt das ja auch eine gewisse Verbundenheit. Und damit sind wir doch bei dem Protagonisten, der diesen Satz so oft gesagt hat in seiner Serie und damit gezeigt hat, ja, mit dem Publikum, da ist er, ja, das sind Buddies, Magnum genau. Und das Publikum.
Ja, jetzt bin ich hier reingegangen. Es geht ja heute um deinen Lieblingscharakter in der Serienwelt. Also erzähle den Leuten nochmal, um was für eine Serie es heute geht.
Es geht um Magnum und zwar um die Serie aus den 80er Jahren. Es gab ja vor kurzem ein Remake, aber ja, eine meiner Lieblingsserien ist Magnum aus den 80er Jahren mit Tom Selleck in der Hauptrolle. Und ja, warum mag ich die Serie so sehr? Zum einen, sie hat Humor, humorvolle Figuren, humorvolle Gespräche, humorvolle Plots und Wendungen. Sie hat Dramatik. Und sie hat dabei auch immer eine gefühlvolle Tiefe immer wieder. Also Magnum ist ja ein 1,93 Meter großer Mann, ein ehemaliger Navy, sagt man, Navy Seal. Ja. Ne? Also ne, er ist Privatdetektiv, er kommt in gefährliche Situationen, aber er hat auch einen sehr weichen Kern. Er ist sehr leicht zu treffen, aus der Fassung zu bringen, zu rühren. Er hat ein sehr weiches und großes und gutes Herz. Und naja, diese Vielfältigkeit, die fand ich an der Person Magnum, aber auch an der Serie immer so toll. Die ist nicht einseitig, die ist nicht plakativ, die hat Vielfalt, Tiefgang, Action, Drama und Humor. Und damit hasse mich sofort.
Genau, es ist ein Charakter, der eben nach seinem Bauchgefühl reagiert. Er ist einfach gar nicht so auf dem Reißbrett gezeichnet worden, wie manch andere eher stereotype Helden. Mhm. Und er spricht halt Frauen und Männer gleich an, obwohl man sagen muss, dass die Serie viel mehr von Männern geschaut worden ist. Aber es ist ja erstaunlich, dass eine so prachtvolle Erscheinung wie Tom Selleck, der ja eben auch zum Sexiest Man Alive gekürt wurde und ähnliche Titel bekommen hat, ja, die Männer nicht abgeschreckt hat. Warum hat er das nicht? Und wenn die Männer doch sehen, dass ihre Frauen dann auch diesen Helden anhimmeln, liegt es wahrscheinlich daran, dass er so menschlich dargestellt wird und eben trotz seiner Erscheinung eben nicht dieser Sunny Boy ist, dem alles so zufliegt. Der kann eben auch mal straucheln, stolpern, daneben liegen, mal nicht gut ankommen und ist eben nicht so der Womanizer in der Serie wie manch andere Charaktere in anderen Filmen und Serien.
Das hat mir auch immer gefallen an ihm. Also ich meine, wer mich kennt, der weiß, Thomas Magnum und ich, wir sehen uns sehr, sehr ähnlich. Aber das hat mich nie abgeschreckt. Erinnerst du dich an die Schlusssequenz des Intros? Man sieht Magnums Gesicht, die Großaufnahme, er guckt so halb über die Schulter, Kopf etwas schiefgelegt, lächelt und zieht so zweimal die Augenbrauen hoch. Ich mach das gerade, aber ich glaube, das hört man nicht, ne?
Nee.
Und das ist so ein netter Moment. Es gab ja zwei Fassungen, das Intro wurde ja mal geändert mit der Musik am Anfang, aber bei beiden hört es damit auf. Und ja, auch alles, was alles vorher auch war an Kampfsituationen, nicht nur, aber auch, dieser Moment ist einfach so persönlich, intim fast und so freundlich und humorvoll oder im Sinne, ja nicht humorvoll im Sinne von, jetzt muss man lachen, aber so hell, ja, ein sehr heiterer kleiner Moment. Und ja, dass das Intro so aufhört, ist, glaube ich, kein Zufall. Und da muss sich kein Mann dann fürchten vor einem Überkerl.
Genau. Und das war auch die Intention von Tom Selleck, der vor eine eher James Bond-artige Figur abgelehnt hat zu spielen. Denn das schwebte den Produzenten von CBS dann doch eher vor. Und er hat gesagt, nee, da wird er dann gar nicht mitspielen. Und man muss sagen, dass er zu diesem Zeitpunkt noch nicht der Star war, der einfach so Sachen bestimmen kann, weil er weiß, die machen das eh mit mir. Der war sehr froh, dass er endlich einen Hauptcharakter bekommen hat. Aber er hat sofort gesagt, nee, James Bond interessiert mich nicht, der muss menschlich sein. Und Donald P. Belisario, der diese Figur, die Serie entwickelt hat, hat auch gesagt, Magnum soll halt erscheinen wie ein guter Freund, den man eben zu sich nach Hause einlädt, der kein Risiko darstellt. Und so ist es ja als Zuschauer, wenn man Woche für Woche die neue Folge sich anschaut, lädt man Magnum zu sich ein, ja, um mit ihm diese Abenteuer zu erleben. Und da soll er eher wie ein Freund, eben ein greifbarer Mensch erscheinen.
Und er ist ja auch ein Tollpatsch, ne? Also, ja, das geht so viel schief. Er muss immer vor den Hunden, den Jungs von Higgins weglaufen, die ihn nicht so ganz gern haben. Er vergisst Sachen, er macht was falsch. Und also er ist auch von daher menschlich. Also weicher Kern ist ja das eine und Freundlichkeit das andere und Augenbraue. Aber er ist jetzt auch schon manchmal sehr tollpatschig. Und das rührt dann natürlich die Herzen dann. Ja, es ist wie ein großer Sohn, auf den man stolz ist, aber dann auch wieder sagt, Kerr, Tom, jetzt konzentrier dich mal.
Ja, und wir befinden uns ja jetzt in den 80er Jahren. Und da wir ja hoffen, dass unser Podcast auch von Jüngeren gehört wird, die in den 80ern ja noch gar nicht da waren, vielleicht gleich erstmal Wiki und die starken Fakten und der Hinweis darauf, ihr könnt unsere Folge ja auch auf YouTube euch anhören, anschauen wäre jetzt übertrieben, da läuft ein kleines Bildchen, das sich bewegt, aber eben auch auf diversen anderen Portalen. Und da sind ja auch nochmal Informationen angegeben auf Facebook und wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr doch mal ein paar Kommentare schreiben würdet, wie ihr die Serie dann findet, die wir da gerade besprochen haben, oder was eure besten Momente waren in diesen Serien. So ein bisschen Echo von euch würde uns sehr gefallen. Und jetzt hören wir erst einmal alle Fakten von Wiki.
Wiki und die starken Fakten.
Magnum. 8 Staffeln mit 162 Folgen. Krimiserie. Produziert in den Vereinigten Staaten. Erstausstrahlung auf CBS 1980 bis 88. Ab 1984 in der ARD und ab 1996 auf RTL. Entwickelt von Donald P. Belisario und Glenn A. Larson. Musik anfangs von Ian Freeburn Smith. Später Mike Post und Pete Carpenter. Die Serie ist erhältlich auf DVD und Blu-ray. Magnum P.I. ist eine der prägenden Abenteuerserien der 1980er Jahre und lebt vor allem vom Charisma ihres Hauptdarstellers Tom Selleck, der den Privatdetektiv Thomas Sullivan Magnum IV. Verkörpert. Die Serie spielt auf Hawaii, was hier einen unverwechselbaren Mix aus tropischer Leichtigkeit, sonnendurchfluteten Landschaften und gleichzeitig spannungsgeladenen Kriminalfällen verleiht. Magnum ist ein ehemaliger Navy SEAL und Vietnam-Veteran, der nach seiner Militärzeit versucht, ein entspannteres Leben zu führen. Er arbeitet als Privatdetektiv, aber nicht im klassischen Noir-Stil. Er ist lässig, humorvoll, manchmal etwas chaotisch und verlässt sich oft auf sein Bauchgefühl. Sein Zuhause ist das luxuriöse Anwesen des mysteriösen Bestseller-Autors Robin Masters, wo er im Gästehaus wohnt und als eine Art Sicherheitsberater fungiert. Als Teil dieses ungewöhnlichen Arrangements darf er auch den berühmten roten Ferrari 308 GTS nutzen, der zu einem ikonischen Symbol der Serie wurde. Ein wichtiger Bestandteil der Serie ist Magnums Freundeskreis. T.C. Kelvin, ein ehemaliger Kamerad, der heute einen Hubschrauber-Service betreibt und Magnum regelmäßig aus brenzligen Situationen fliegt. Rick Wright, ebenfalls ein alter Freund aus Militärtagen, der ein exklusives Club- und Barleben auf der Insel führt und Magnum mit Kontakten und Informationen versorgt. Für ständige Reibung und viel Humor sorgt Jonathan Higgins, der strenge britische Verwalter des Anwesens. Higgins ist das genaue Gegenteil von Magnum. Diszipliniert, korrekt, kultiviert. Die beiden liefern sich regelmäßig Wortgefechte, die zu den charmantesten Momenten der Serie gehören. Gleichzeitig entsteht zwischen ihnen eine Art unausgesprochene Freundschaft, die im Laufe der Staffeln immer deutlicher wird. Inhaltlich verbindet die Serie Krimi, Action, Humor und gelegentlich auch emotionale Rückblenden in Magnums Militärvergangenheit. Viele Episoden haben eine leichte, fast spielerische Note, während andere überraschend ernst werden und Themen wie Loyalität, Trauma oder moralische Verantwortung aufgreifen. Diese Mischung macht die Serie bis heute so beliebt.
Das und noch mehr kann man wissen über die Serie Magnum, über die wir heute sprechen, beziehungsweise unser Podcast behandelt ja vor allem das Intro der jeweiligen Serie, und über das Intro der Serie Magnum wollen wir natürlich auch ganz ausführlich sprechen. Wie das zusammenhängt, inwiefern das Intro zur Serie passt, das ist ja immer die spannende Frage. Und was passt oder nicht passt, hängt ja auch davon ab, ob wir die Serie kennen, ob wir sie gut finden, ob wir sie eher als humorvoll oder spannend oder wie auch immer empfinden. Und Martin, du bist ja erst später an Magnum rangekommen, ne? Du warst ja kein Kind der ersten Stunde.
Nee, nicht wirklich. Also ich habe das dann schon damals ab und zu gesehen. Und ich habe jetzt auch nochmal recherchiert, wie es vielleicht dazu gekommen ist, dass die Serie bei mir nicht so angekommen ist. Und das hat jetzt gar nichts mit der Qualität zu tun, denke ich, sondern einfach mit dem Sendeplatz. Ich habe nämlich recherchiert, als Magnum startete 1984 in der ARD, lief das montags um 20.15 Uhr. So, da war ich dann also 12, also ich glaube schon, dass ich da noch nicht ins Bett musste oder so. Aber vielleicht habe ich dann doch um die Uhrzeit auch nicht Fernsehen gucken dürfen, noch so spät, wenn Schule ist. Aber diese 20.15 Uhr Startzeit wurde recht schnell, schon Ende 84, auf 21.45 Uhr verschoben. Das kann schon so ein Knackpunkt sein. Mhm. Und ein Fakt ist auch, ich hatte keinen eigenen Fernseher in meinem Zimmer. Der kam erst später. Das heißt, der Schwarz-Weiß-Fernseher meiner Eltern, der war dann vielleicht auch unter Beschlag. Mhm. So, dass ich eben nur so episodenhafte Erinnerungen habe an Magnum. Und das Ganze hat sich nochmal verschärft 1989 bis 93. Da lief das Ganze sogar teilweise gegen Mitternacht. Und ein anderer Fakt kann natürlich sein, dass eigentlich eine Stärke ist von der Serie Magnum, dass die Folgen ja sehr, sehr unterschiedlich sind. So fast als würde man eigene Genres verarbeiten. Denn manchmal sind die Folgen unglaublich humorvoll, auch ein bisschen satirisch und manchmal sehr ernst und schwer und tiefgehend. Und manche sind auch wirklich reine Actionfolgen oder sind ein reines Drama. Das war natürlich beabsichtigt, aber wenn man natürlich nur unchronologisch hier und da ein paar Folgen gesehen hat, wie ich damals, kann man natürlich auch die erwischt haben, die einen nicht so angesprochen haben und einen dann verleitet haben, die Serie irgendwo einzuordnen in ein Genre, das einem jetzt gerade da in dem Moment gar nicht so gefiel.
Ja.
So, aber das war trotzdem immer ein Begriff und die Musik hatte sich trotzdem eingeprägt. Die hätte ich immer erkannt. Und eigentlich jetzt durch unsere Podcast-Serie bin ich jetzt quasi nochmal näher angekommen an die Serie, weil sie jetzt auf Blu-ray nochmal veröffentlicht worden ist, ganz frisch, von Play-On Pictures in einer wunderschönen Box, alles 4K restauriert, alle Folgen diesmal komplett mit beiden Synchros versehen. Das können wir später nochmal erklären, warum es zwei Synchros gibt. Mhm. Und da konnte ich mich jetzt nochmal reinstürzen. Ich konnte jetzt natürlich in der ganzen Zeit nicht alle Folgen schauen. Bin quasi durch die komplette Staffel 1 gegangen, ein bisschen in die 2 und habe mir dann noch einzelne Folgen angeschaut, auch das Ende. Und habe jetzt bestimmt mehr Folgen gesehen als damals und auch einen ganz anderen Eindruck. Und die Serie, die hätte sich früher bestimmt besser bei mir verfangen, wenn ich davon mehr gesehen hätte. Also ich finde sie großartig und ist auch wieder eine dieser 80er-Serien, die wegweisend war für viele Serien danach und ja auch eine gewisse Zeitlosigkeit hat. Nur hier und da fallen für mich mal ein paar Folgen raus. Das hat aber mit diesen Genre springen zu tun, dass ich manche dann irgendwie ein bisschen zu belanglos fand, wo mir dann der Humor vielleicht mir nicht so passte. Und dann gibt's halt wieder andere Folgen, die einfach großartig geschrieben sind und tolle Dialoge haben, auch sehr schön gedreht sind, muss man auch sagen, dass ich sehr verwundert bin über die ganzen Flugaufnahmen. Da wir ja einen Helikopterpiloten als Charakter in der Serie haben, gibt's natürlich viele Luftaufnahmen. Und ich habe mir gedacht, habe ich in Filmen und Serien der 80er Jahre jemals so ruhige, schöne Luftaufnahmen gesehen? Also die sehen jetzt vor allem in dieser Restaurierung großartig aus und stehen den heutigen Sehgewohnheiten nicht nach, wo wir jetzt so Drohnen verwöhnt sind, dass alles so schön gleitend aus der Luft gezeigt wird. Aber die Aufnahmen in Magnum sind auch ziemlich ruhig und zeigen Hawaii halt sehr schön von oben, die Strände und die Berge, in wirklich guten Bildern. Was ich aus der Zeit wirklich nicht erwartet habe. Und lässt die Serie halt sehr, sehr gut aussehen.
Und das Intro beginnt ja auch, jedenfalls die Version, die dann die längste Zeit gelaufen ist, ab der Mitte der ersten Staffel ungefähr. Das Intro beginnt ja auch mit dem Hubschrauberflug und ja, der stürzt erst so von oben runter quasi perspektivisch und dann über das Wasser. Und das sind wirklich sehr, sehr schöne Bilder. Und das zieht sich auch durch die Folgen. Ja,
ja. Ja, leider ist ja nie ein Kinofilm zustande gekommen. Das war mal im Gespräch in den 90ern. Aber da haben sich wohl die richtigen Personen nie getroffen. Also Belisario wollte es unbedingt. Und hat auch in einem Interview in den 90ern noch ziemlich positiv davon gesprochen, dass das mal kommen könnte. Aber das ist leider ein Traum geblieben.
Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Also ich war ja für Next Generation bei Star Trek, das ist ja so meine Haupt-Star Trek-Serie. Da gab es ja einige Kinofilme in der Folge, die haben mir nie wirklich gefallen. Weil die so anders waren. Die waren dunkler, also auch wirklich dunkler. Auf der Brücke war und auf dem ganzen Schiff war es immer dunkler. Das Ganze war mehr auf Kampf, Konflikt gedreht und nee. Und dann weiß ich gar nicht, ob ich bin gar nicht so böse darum. Also die Serie, sage ich mal immer, die hab ich.
Ja, klar. Ja, klar, man will natürlich in einem Film immer dann jeden Aspekt einmal toppen. Damit er quasi vom Fernsehen auf die große Leinwand kommt.
Ja, und du willst noch Zuschauer dazu bekommen, die nicht nur über die Serie ins Kino gehen, sondern einfach so, weil es gerade im Kino ein Film ist, dann machst du dann ja noch Kompromisse oder packst Sachen rein, von denen du denkst, die ziehen im Kino zusätzliches Publikum. Und ich bin nicht böse, dass mein Serien-Magnum so geblieben ist.
Naja. Ja. Und weil ich ja gerade sagte, dass er eigentlich so auch Vorreiter war für andere Serien, habe ich nochmal zusammengestellt, was eigentlich im Anschluss dann alles kam in den 80ern, wo Magnum quasi an erster Stelle steht, weil nach Magnum kam im selben Jahr Miami Vice, MacGyver 1985, Knight Rider 82, A-Team 83, Colt für alle Fälle 81, also ein bisschen auch früher, Remington Steel 1982, Trio mit vier Fäusten 84. Teilweise auch mit dem gleichen Komponisten. Da kannst du ja gleich noch was zu sagen. Ja. Also es war einfach ein Jahrzehnt, wo einfach diese ganzen Serien nach und nach auf den Markt kamen. Die eben auch wirklich bis heute eben Nostalgie versprühen, aber eben auch hier und da wirklich noch zeitlos geblieben sind.
Und auch prägend waren, ja. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was denn mein Zugang zu Magnum ursprünglich war, würdest du das tun, mich das fragen wollen?
Ja, klar.
Dann würde ich sagen, ich bin ja ein bisschen eher zu Magnum gekommen, damals in den 80ern schon. Und der Grund war für mich mehrere Gründe, aber die Musik war für mich ganz entscheidend. Ich bin ja Musiker, Musikerfamilie und das war ja immer irgendwie Thema und damit bin ich aufgewachsen und reingewachsen. Und wenn die Musik schon gut ist, dann bin ich sehr leicht zu packen. Und die Intro-Musik, die hat sich bei mir sofort festgesetzt. Also sowohl musikalisch wie atmosphärisch, die war sofort da. Andere Beispiele aus den 80ern wären ein Cold für alle Fälle, ja. Nicht nur, weil das unsere erste Folge war oder Golden Girls, ne?
Entschuldigung, ich muss mich nochmal eben korrigieren, weil ich mich gerade mit 84 vertan habe. Die gerade aufgelisteten Serien waren natürlich wirklich alle danach entstanden. Ja. Ne? Also Magnum war wirklich mit 1980 an erster Stelle. Ja. Und Cold für alle Fälle, weil du es gerade sagst, eben 81.
Ja. Ja, die Musik, aber dann eben auch der Typ Magnum. Und der eben so, ja. Der war irgendwie Vorbild, so. Ich war ja noch formbar, ne. Also, Vorbild. Ich wusste, so groß werde ich nie werden, also so lang. Aber der war eben, der hatte was Hartes, der hat was Humorvolles, aber auch was Weiches, haben wir schon gesagt. Und, den fand ich immer klasse. Autos. Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt. Der Ferrari, ja. Mhm. Das war für mich auch ein Argument. Also diese ganze Magnum-Figur, die hat so, sagen wir mal, so eine Testosteron-Aura, die ich nie hatte und die ich da auch irgendwie ein bisschen bewundert habe. Ja. Mhm. Und der war freundlich, der war nett immer. Ja, Musik und Persönlichkeit, das hat mich da am meisten gepackt. Dass die Landschaftsaufnahmen schön sind und das kam ja später und dass ich das schätzen wusste. Mhm. Ja, aber das war so mein Zugang damals. Ja, und die Folgen, die haben mich dann auch wegen des Genre-Mixes, hast du es, glaube ich, genannt, auch schon gepackt. Mhm. Und ich glaube, du hast ganz recht, wenn man nur ab und zu guckt, dann kriegt man gar nicht so ein Gesamtbild dieser Serie hin. Ja, dann fragt man sich, was ist das jetzt eigentlich für eine Serie? Mhm. Denn die wird ja im Grunde weniger durch genremäßige Klarheit zusammengehalten, sondern durch Persönlichkeiten, durch Running Gags, durch die Art, wie die Protagonisten zusammenarbeiten. Dieses Bild ergibt sich aber erst, wenn man es öfter guckt. Und das habe ich dann auch getan. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie das war, zu welcher Uhr ich dann, also um Mitternacht habe ich bestimmt nicht mehr geguckt, das weiß ich sicher. Aber ich weiß, also wie das in den 80ern genau war, habe ich nicht mehr so ganz in Ferien, ja. Mhm. Das habe ich aber nicht mehr so ganz im Kopf. Ich weiß nur, dass ich in den 90ern sehr begeistert die RTL-Version gesehen habe. Ja, die hast du ja schon mit angesprochen. Es gibt eine neue Fassung, eine neue deutsche Fassung von RTL in den 90er Jahren gemacht, neu synchronisiert. Und das, die hat mich sehr begeistert, weil ich, Musiker, Kind und die Ohren, die Synchronsprecher waren mir immer schon wichtig. Und da hat mir diese neue Fassung viel besser gefallen. Lothar Blumhagen als Higgins, das war klasse. Wolfgang Spier, der große alte Mann, lebt aber leider nicht mehr, des Boulevardtheaters auch in Deutschland, toller Synchronsprecher, der war Eispick. Oder Klipsch war Colonel Green. Mario Adorf als Robin Masters. Ich glaube, an der Stelle zünden wir noch mal eben eine virtuelle Kerze für den großen Schauspieler an, der vor wenigen Wochen gestorben ist. Ne?
Ja.
Also Hans-Jürgen Dittberner. So, wollen wir ja auch noch mal ansprechen. Naja, also die 90er haben mich dann noch mal ganz neu gepackt durch diese Version, die RTL dann gebracht hat. Ja. Erstmal war die vollständig. Ich glaube, da kannst du gleich noch was zu sagen. Die war total gekürzt vorher bei Sat.1.
ARD.
Sowohl innerhalb der Folgen gekürzt, als auch ganze Folgen waren weggefallen. Ja. Und das war jetzt vollständig. Das war sehr liebevoll und ausführlich gemacht. Ja, ach, Moment. Hm? Dittberner, Captain Future. Eine unserer bestgehörten Folgen, ja.
Ja gut, es lag eben nicht daran, könnte sich ja jemand fragen, dass die erste Synchro nicht so gut war. Die hat auch ihren Reiz. Nee, es lag einfach daran, dass die ARD damals nur 139 Episoden von 162 gekauft hatten. Also haben so eine, ich würde mal sagen, willkürliche Auswahl getroffen. Mhm. Und haben natürlich auch Folgen weggelassen, deren Inhalte ja ihnen nicht passte, wobei sie dann auch Folgen gekauft haben, wo die Inhalte sie auch nicht angesprochen haben, sie dann die Folgen komplett anders betextet haben, drin herumgeschnitten haben, Sachen rausgenommen haben, um bestimmte Themen nicht anzusprechen, die in der Folge eigentlich ja eben Thema sind. Mhm. Und haben sich dann auch teilweise ganz komisch herausgeredet, habe so ein paar Interviews gelesen zur Stellungnahme von der ARD, was wirklich hanebüchen ist. Also da hat einfach jemand keine Lust gehabt, das Vietnam-Thema in Deutschland auf den Tisch zu bringen. Also diese ganze Tiefe der Figuren wurde einfach komplett weggestrichen. Entweder anders synchronisiert oder, wenn es dann nicht anders ging, die Szene auch einfach rausgeschnitten. Und auch eine Nazi-Thematik wurde dann auch sehr ungelenk übersynchronisiert und die Folge auch ziemlich stark gekürzt. Aus Saul und Lena, das ist sogar schon in der ersten Staffel, Folge 7, die eigentlich Nazi-Verbrecher sind. Daraus wurden dann zwei alte Juden, die ihr Land an die Araber verraten. Auch auf der Play-on-Box kann man sich beide Versionen anschauen und angucken. Also man sieht auch die geschnittene Version und das ist schon wirklich sehr absurd. Und die ARD hat sich teilweise dann herausgeredet mit, ja, wenn das eh nur so ein paar Sätze sind, die man dann wegsynchronisiert, wird der Anspruch der Amerikaner ja nicht so hoch gewesen sein auf das Thema. Also wenn man das so mit zwei, drei Strichen quasi löschen kann, dann wird es ja auch nicht so tiefgehend gewesen sein. Das ist schon wirklich sehr, sehr dumm und zeugt davon, dass da einfach komplette Willkür geherrscht hat. Wie wir es ja auch von anderen Serien kennen, die einfach zum Sendeschema passend gestutzt wurden. Und natürlich, Folgen werden einfach weggelassen, wenn die Themen einem nicht gefallen.
Da gibt's ja die Folge, die sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigt bei Star Trek, der Classic-Serie, die ja lange nicht ausgestrahlt wurde. Patterns of Force. Ja. Yes.
Genau. Ja. Aber man muss auch sagen, auch Belisario hatte zu kämpfen, um die Vietnam-Thematik reinzubekommen, denn das Ganze war ja noch frisch. Der Vietnamkrieg war erst ein paar Jahre zuvor beendet und in Amerika eben kein gern gesehenes Thema. Ja, die Leute wollten vergessen, dass es diesen Krieg gegeben hat, waren auf Veteranen nicht gut zu sprechen. Das sah man dann in den Filmen und Serien der damaligen Zeit, dass Vietnam-Veteranen eigentlich immer nur als gestörte, verrückte, traumatisierte Personen dargestellt worden sind, denen man besser aus dem Weg geht, was natürlich sehr verallgemeinernd ist und den wirklichen Veteranen natürlich auch ein Dorn im Auge war. Und Belisario hat aber das Ganze durchgesetzt. Er hat gesagt, nein, das will ich so haben. Und hatte dann bei der Pilotfolge gesagt, lasst mich mal die Rückblenden drehen, weil wenn euch das dann nicht gefällt im Endschnitt, Rückblenden kann man ja einfach rausnehmen. Da merkt man nicht, dass was fehlt. Insgeheim hat er gedacht, die werden niemals rausgeschnitten. Mhm. Ich beruhige die jetzt erstmal, damit ich das alles drehen kann. Und er hatte Glück, also beim Test-Screening mit den Produzenten kamen diese Rückblenden sehr, sehr gut an. Man verstand, was er damit erzählen möchte, wie viel Tiefe die Charaktere dann bekommen und auch im Verlauf der Serie natürlich damit unterfüttert wurden. Und dann bekam er Zuschriften von Vietnam-Veteranen, die sich bedankt haben, also als das dann gesendet wurde, dass sie zum ersten Mal, gefühlt auf jeden Fall, gut dargestellt worden sind. Und ja, eben nicht als nur verrückte Charaktere, die dann irgendeine Actionhandlung vorangetrieben haben.
Wobei gewisse traumatische Erlebnisse oder Folgen ja auch angedeutet oder gezeigt werden. Ja, natürlich nicht in jeder Folge, aber nee, man merkt bei den Hauptcharakteren, also Magnum, TC und Rick, ab und zu scheint das durch, gerade in dieser Doppelfolge in der dritten Staffel, da ist was zurückgeblieben und das ist auch das, was so vielen Vietnam-Veteranen gut getan hat, dass ja ihr Leiden, das sich bis in deren Gegenwart gehalten hat, dass das ausgesprochen und gezeigt wurde und das ist ja nicht die einzige Serie, ne? A-Team genauso,
auch
das A-Team, genau. Das sind ehemalige Vietnam-Veteranen, denen man vorwirft, einen Vorwurf macht und sie verfolgt, der aber nicht richtig ist und deswegen arbeiten sie jetzt für die Gerechtigkeit aus dem Untergrund oder Trio mit vier Fäusten, Riptide. Das sind auch Vietnam-Veteranen. In den beiden Serien, vor allem bei Trio mit vier Fäusten, wird das Thema nicht so in den Vordergrund geschoben. Bei A-Team schon etwas mehr oder deutlich mehr. Mhm. Und bei Magnum wird es, naja, und die Serie ist ja auch sehr gefühlvoll und einfühlsam. Da meine ich am deutlichsten. Und da wundert es mich nicht, dass das dann auch so ankam. Denn, naja, wie du schon sagtest, man hat die, jetzt sind wir toll in dem Thema total drin, ne? aber es gehört ja auch dazu. Das gehört zur Serie Magnum dazu. Und wenn es nun darum geht, warum immer die Hubschrauber? Ja? Denn in jeder der Serien spielt auch ein Hubschrauber eine Rolle. Riptide, Hubschrauber. A-Team, Hubschrauber. Magnum, Hubschrauber. Ja, die Hubschrauber, das war ja, und der Hubschrauberklang, das, die Rotoren, das war ja eins der traumatisierenden Geräusche gewesen. Ja, also das war auch, selbst wenn es nur zart war, immer auch eine Aufarbeitung dieses Traumas. Und, dass der Krieg, wieder jetzt politisch und menschlich zu bewerten ist, steht auf einem anderen Blatt, aber diejenigen, die jungen Männer, die sehr, sehr jungen Männer, die dahin geschickt wurden, die fühlten sich und waren auch sehr alleingelassen, als sie dann wieder versuchten, in die Gesellschaft zurückzukommen.
Und das war das Hauptproblem, ja. Keiner wollte mehr was davon wissen, also wollte man sich auch nicht mit den Folgen beschäftigen.
Ja, ja. Kann man verstehen, ne? Man verdrängt ja gern, man ist froh, dass es vorbei ist, aber es ist eben nicht für alle gleich vorbei. Und für die, die traumatisiert waren, um einen heutigen Begriff zu nehmen, für die war es noch lange nicht vorbei. Ja, und dann waren sie auch häufig, ja, gestört ist jetzt so ein Begriff, aber hatten Schwierigkeiten, sich an Regeln zu halten, sich an Konventionen, in Konventionen einzufinden, ein normales Leben zu führen, mit ihren Gefühlen umzugehen, Aggressionen zu unterdrücken. Das waren auch häufig schwierige Existenzen da für sie selbst und für andere. Und da fehlte dann doch das Kümmern um diese Menschen, die da ihren Arsch hingehalten haben und ansehen mussten, wie andere, also sagen wir mal vorsichtig, gestorben sind. Und ja, und Magnum greift das auf in einer Unterhaltungsserie.
Genau.
Und das konnten die Amerikaner, das können die. Ich glaube, wir Deutschen, wir können das nicht. Wir hätten eine Serie gemacht, nur über Vietnam und nur Tränen, Staub und Schmutz und Hubschrauber. Aber das trifft vielleicht die Leute noch viel mehr, wenn es eben eingepackt ist oder vorkommt in einem Handlungsstrang, der mehr zu bieten hat. Und vielleicht ist man dann umso offener für das Thema. Ach, jetzt habe ich viel geredet, aber das Thema ist man an einem anderen Punkt auch untergekommen, nämlich bei Billy Joels Lied Goodnight Saigon. Das macht er fast auf jedem Live-Konzert. Und er lädt ehemalige Vietnam-Veteranen oder deren Nachkommen oder mit ihnen verbundene Leute ein, beim Chorus, also beim Refrain, mitzusingen. Das ist immer ein sehr berührender Moment, wenn die da stehen und singen. Wir werden zusammen untergehen, heißt es im Text. We would all go down together. Ja, wir würden alle zusammen untergehen. Und wir haben zusammengehalten und haben das irgendwie geschafft. Und ja, so ein Sprachrohr zu sein für die Kriegsveteranen, Vietnam-Veteranen, darauf haben die lang gewartet. Und ne, da habe ich dieses Beispiel Billy Joel, Goodnight Saigon, jetzt mal angebracht. Und ja, und ist ja auch ähnlich, ne? Sein Konzert besteht sonst nicht aus Vietnam-Liedern oder irgendwelchen Kriegsliedern oder traurigen Liedern. Aber das können die Amerikaner. Ne? Die können diese Achterbahn befahren zwischen Höhen und Tiefen, zwischen tiefgründig und albern. Das können die und erreichen dadurch vielleicht viel mehr. Köpfe und Herzen, als wenn man das alles so trennt. Hier ist E, hier ist U, hier ist Ernst, hier ist lustig.
Ja, genau. Und vor allem Magnum macht ja nicht den Fehler, dass es jetzt das Grundthema der Serie ist und bleibt. Sondern es als roter Faden zieht sich das da durch. Man sieht halt diese drei Kameraden, die zusammen im Krieg waren und versuchen ihr Leben neu zu sortieren mit anderen Berufen und haben aber diese Verbundenheit durch ihre Vergangenheit. Und haben sich, spürt man ja dann auch, sich gegenseitig unterstützt und geholfen, damit alle mit diesen Erinnerungen klar werden und vergessen das Ganze aber auch nicht und verdrängen das nicht. Das sieht man ja dann eben auch teilweise an ihrem Siegelring, den sie immer noch tragen. Mhm. Und natürlich auch die Kontakte zum Militär, die ja auch immer eine Rolle spielen, in manchen Folgen und eben nicht ständig.
Ja. Und eben auch nicht als Verherrlichung des Militärs. Ne?
Nein.
Und, denn so wie ich dich kenne und so wie ich mich kenne, wir sind keine militärischen Kommissköppe. Sagte man früher, versteht man das heute noch, Kommissköppe? Also wir sind keine Militärfreunde. Und sonst hätten wir diese Serie auch gar nicht irgendwie mit Gewinn gucken können. Ne? Verherrlicht wird da nichts. Es wird eher gezeigt, wie es ist, wie es war und wie die Verbindungen sind. Denn die Handlung, die findet davor statt. Aber das andere ist immer da dahinter, mal mehr, mal weniger. Und das fand ich dann immer schon, als das Maß stimmte für mich. Ja?
Ja. Die Macher der Serie haben Magnum ja auch keine Waffe in die Hand gegeben, was dann bei anderen vielleicht naheliegend gewesen wäre mit dieser Militärvergangenheit. Nein, ganz im Gegenteil. Waffen werden nur selten eingesetzt, dann auch zögerlich. Und dann überrascht es natürlich noch viel mehr, wenn Magnum sie mal sehr konsequent einsetzt und eben auch einen Tabubruch begeht. Es gibt halt die sehr ernste Vietnam-Doppelfolge mit einem Russen, der für die Nordvietnamesen gearbeitet hat, Ivan, und dem begegnen die in der Jetztzeit wieder. Und Ivan war nicht gut zu den dreien. Und im letzten Bild, ich spoiler jetzt mal von der Doppelfolge, hat Magnum die Möglichkeit, Ivan zu töten. Aber Ivan steht vor ihm ohne Waffe. Öffnet sein Jackett und sagt, ich habe hier nur mein Zigarettenetui. Ich nehme nur eine Zigarette, du wirst ja keinen unbewaffneten Mann erschießen. So seid ihr Amerikaner ja nicht. Ich werde jetzt einfach gehen. Tschüss. Und Magnum dreht sich um, fragt ihn noch etwas mit dem Sonnenuntergang, ob er den gesehen hätte. Ivan dreht sich um, fragt was. Und man sieht nur Magnums Gesicht, hört den Schuss und Ende der Folge. Das war natürlich dann ein gefühlt kaltblütiger Mord. Und es gab dann wohl auch, sagt Belisario, einen Riesenaufschrei. Tom Selleck war absolut zufrieden, so wie die Szene aufgelöst wurde, wollte das genauso machen. Die Werbeeinnahmen gingen schlagartig zurück. Also die Sponsoren wollten auf einmal mit der Serie nichts mehr zu tun haben. Aber die Öffentlichkeit hat sofort gekontert und war auf Magnums Seite und hat das verteidigt und fand das absolut stimmig, dass dieser Charakter, so wie man ihn bis dahin kennengelernt hat, eben auch so einen Moment hat. Und dann ist das Ganze wieder gekippt und es war gar kein Thema mehr.
Und wenn man solche Themen anpackt wie Krieg, Vietnamkrieg, dann kann ich die, wenn ich die behandle, wenn die vorkommen, dann kann ich die auch nicht in rosa Watte packen, weil ich denen dann ja auch nicht gerecht werde und den Konflikten, die damit verbunden sind. Ja, wenn ich die vereinfache und weicher mache, die Konflikte einfacher mache, als sie sind, dann werde ich der Sache ja auch nicht gerecht. Ja, insofern ist das verständlich. Also ich habe mich auch damals erschreckt.
Aber das sind ja dann eben auch spannende Momente und die heben ja das dann aus diesen anderen Serien einfach hervor. Und im Interview sagt Belisario auch, klar, die Serie ist auch so ein Fall der Woche, wie viele Serien in der Zeit. Das heißt, man müsste sie gar nicht chronologisch schauen. Außer man unterfüttert die Figuren, dass die eben von Folge zu Folge oder Staffel zu Staffel immer reicher werden. Und dann macht es schon Sinn, das chronologisch zu schauen. Und dann, gerade wenn es dann eben so ambivalent ist wie in der Serie, dass eine Folge viel, viel ernster gemeint ist als eine andere, ja, hebt es eben diese Serie von anderen ab, die wirklich nur Fälle der Woche gedreht haben. Wo es wirklich bis zum Schluss egal war, in welcher Reihenfolge gucke ich das.
Mord ist ja Hobby zum Beispiel.
Ja, du hast einfach Fall für Fall.
Ne? Wo ich nichts gegen sagen will. Also, ne?
Nee.
Und das ist aber eigentlich auch modernes Storytelling für Serien. Ja, du hast etwas, was man punktuell gucken kann, ohne Vorwissen. Aber du hast auch eine Linie, die das Ganze zusammenhält und steigert und intensiviert, was man dann so erleben kann, wenn man es regelmäßig guckt. Und das ist, glaube ich, das das Besondere dann war und auch viel geprägt hat, was danach kam.
So, und wo wir jetzt bei etwas Besonderem sind, sollten wir vielleicht auch endlich mal auf das Intro zu sprechen kommen. Und da geht es ja um deinen Lieblingskomponisten oder einen deiner Lieblingskomponisten.
Einen, ja.
Mike Post. Und ich glaube, wenn ich das Fass jetzt öffne, dann wird das jetzt hier eine Vierfachfolge. Könnte passieren. Aber fangen wir doch mal an mit dem Intro.
Das Intro ist schön. Gut, das ist jetzt können wir Schluss machen, aber dann bräuchten wir den ganzen Podcast nicht. Dieses Intro hat mich damals schon gefesselt. Es hat kein Intro, wenn ich damit mal anfange. Also kein initiales Geräusch wie Telefon klingeln oder irgendwie sowas. Aber die ersten Töne, bam, 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 das ist jetzt die Version, die meiste Zeit gelaufen ist, die sind so prägnant, das zieht dich sofort rein. Die Gitarre spielt einen Groove, dumm, gedumm, 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 gedumm. Dann Blechbläser und Band machen Einwürfe. Ja, so Akzente, so ein Riff. Das Ganze ist kraftvoll und treibend und man sieht dazu zunächst den Hubschrauber fliegen, steil runterfliegen und dann über das Wasser. Also sehr energetisch von Anfang an, dieses Intro. Wenn das nicht sofort packt, der ist irgendwie... Ja, ich will das jetzt nicht werten, der ist anders als ich. Und es gibt ein tolles Interview mit Mike Post, der sagt, ja, das hat er extra so komponiert. Das ist der toughe Part, dieser Anfang. Mike Post sagt in dem Interview, dieser erste Teil, das sind die ersten 15 Sekunden ungefähr, das ist absichtlich so gemacht. Das ist der taffe Magnum, die E-Gitarre und der Ferrari. Er sagt, das ist so der Testosteronbereich, der zu Thomas Magnum gehört. Zu diesem, wie er auch sagt, 1,93 Meter Guy. Aber das ist jetzt, weil es natürlich nicht komplett Englisch, ja. Das steht für Gefahr, für Schlägerei, für das Harte, das Taffe. Dieser Groove in der E-Gitarre und darüber die harten Akzente durch die Blechbläser, übrigens ein paar Streicher sind auch drüber gelegt für den Glanz. Ja, und damit geht's rein. Das sind die ersten 15 Sekunden. Und man sieht da auch zunächst den Hubschrauberflug, aber dann den Ferrari von oben. Dann, wie Magnum die Waffe lädt. Er geht mit der Waffe durch den dichten Wald. Man sieht ihn in Navy-Uniform, wie er durch Dokumente blättert, ein Auto explodiert. Er telefoniert mit angespanntem Gesicht, er gibt Schwimmunterricht für eine Frau im Bikini, die auf seinen Händen auf dem Wasser liegt, den Hintern, ihren Po. Ja, er guckt dann drauf und guckt dann noch so freundlich weg, um dann nicht zu aufdringlich zu wirken, denn ganz offensichtlich möchte sie ja diesen Schwimmunterricht haben. Jedenfalls kommt das so rüber am Ende dieser 15 Sekunden. Also auf einmal ist alles weg an Testosteron, Ferrari, E-Gitarre, Schlägerei, Gefahr, Explosion. Die Bikini-Frau. Und die Musik ändert sich. Und in den nächsten 15 Sekunden ändert sich die Musik von Moll nach Dur. Blech und Streicher spielen auf einmal eine Melodie. Das Ganze wird weicher, melodischer. Das hat Mike Post genannt, das ist der humorvolle Part. Der Part, in dem er Magnums Persönlichkeit zeigen will. Seine Eigenschaften, sein Humor, den er auch deutlich da so benennt. Und da hat sich die Musik jetzt eben auf diese Weise geändert. Sie wird weicher, melodiöser, das ganze harte, abgehackte ist weg. Und ja, das ist auch die Stelle, wo er dann mit dem Ferrari davonfährt. Das ist die Stelle, wo er so aus dem von diesem grasbewachsenen Seitenstreifen in einem leichten Slide auf die Straße fährt. Man sieht den Ferrari von hinten. Es gibt noch zwei weitere Teile, da werden jetzt auch die anderen Hauptprotagonisten eingeführt. Und in diesem Dur-Humor-Magnum-Teil sieht man dann auch als Gegenpart Higgins vor allem, ja, den Verwalter von Robin Masters Anwesen, aber damit ist er nur sehr unzureichend charakterisiert. Er macht diese Kampfbewegung, dann feuert Higgins eine Kanone ab, Magnum geht in Deckung, da sieht man auch schon so ein bisschen, wie die beiden so zueinander stehen, das ist so ein bisschen Gegensatz. Dann Higgins im Gewächshaus, Magnum sieht zu, dann sieht man Higgins mit dem typischen tadelnden Higgins-Gesichtsausdruck, Hubschrauberflug. Und das ist dieser zweite Teil, ja, dieser weichere, humorvollere, melodiösere Teil, der eben diese Persönlichkeit von Magnum darstellen soll. So hat es Mike Post auch beschrieben. Und ja, und humorvoll von wegen, Higgins ist der Gegenpart. Humor funktioniert immer hervorragend mit gegensätzlichen Charakteren. Ja, ich sag nur Stan und Ollie, das sind hier Magnum und Higgins. Und das wird in diesen 15 Sekunden des Intros auch schon so vorgestellt. Dann ändert sich die Musik. Etwas härtere Melodie von der E-Gitarre. Es bleibt Dur, aber moduliert stärker. Die Tonart verändert sich öfter. Blechriff mit der Band, Gitarre-Solo. Und man sieht zunächst den Blick aus dem Hubschrauber auf die Küste. Man sieht Magnum mit TC. Man sieht TC alleine, wie er am und um den Hubschrauber arbeitet. Also in diesem Teil wird TC vorgestellt. Und am Schluss, ja, das ist dann ab Sekunde 42 ungefähr, bis zum Schluss, knappe Minute, geht es wieder nach Moll. Es klingt wieder wie ganz am Anfang. Dieser härtere Groove kommt auf. Und wir sehen, Magnum fährt im Ferrari mit Rick. Ja, Rick beim Stierkampf, Rick alleine, sie kämpfen beim Tauchen. Dann sieht man am Schluss noch Magnum mit TC und Rick in so einer gefährlichen Situation. Und dann Magnum lächelt über die Schulter in die Kamera, hat den Kopf etwas schief und hebt einmal neckisch die Augenbrauen. Ja, und dann wissen wir alles, was wir wissen müssen über die Serie. Magnum ist ein absolut vielfältiger Charakter. Wir kennen die anderen Protagonisten, wir wissen, dass es um gefährliche Dinge geht, wir wissen, dass es um humorvolle Interaktion geht, wir wissen, dass es um Hawaii geht, da spielt das Ganze nämlich, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, aber eine wunderschöne, ja, gibt es schönere Gegenden, natürlich gleich schöne vielleicht, das Sauerland, aber man weiß dann auch, wo es spielt, wie es da aussieht und, aber auch da, Gegensatz. Ja, schöne Landschaft und gefährliche Situationen. Gegensätze sind immer so wichtig für Geschichten oder Serien oder Filme, für Dramatik ganz allgemein. Ja, und dazu diese Musik. Und da sind wir auch bei dem, was Mike Post so ausmacht. Also für mich ist das, ich habe das mal versucht, so in Worte zu fassen für mich, was macht die Musik von Mike Post aus? Für mich ist das zum einen Einfallsreichtum. Ist natürlich ein weiches Ding, ja, wie willst du Einfallsreichtum messen oder, aber ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist. Klarheit ist auch so ein Ding, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, wenn es darum geht, warum das erste, in die erste Intro-Musik vielleicht rausgenommen wurde. Seine Sachen sind klar, da ist nicht zu viel dran, das ist im besten Sinne Popmusik, melodischer Einfallsreichtum, ganz besonders und ja, und Groove. Die Kombination von Melodie und Groove, das machen wenige so gut wie er. Bei vielen ist es entweder Groove oder Melodie. Er kann beides in eins packen und dadurch eben auch Vielschichtigkeit zeigen. Und ja, bei wem ist das wichtiger als bei Magnum, dieser insgesamt sehr vielschichtigen Serie? Was Mike Post auch kann, er setzt die Band fantasievoll ein. Eine Band könnte ja einfach spielen, Schlagzeug, der Bass könnte, ja, und eine Gitarre gleichförmig. Wir kennen ja alle einfache Bandbegleitungen. Aber ihm ist die Band verwoben mit dem Orchester. Ja, Blechbläser, ab und zu Holzbläser, Streicher, Perkussion. Das ist ein großes Klangding. Man erkennt weiter Band, es kann rockig oder poppig klingen, aber die Band ist verwachsen mit dem Orchester und das macht den Sound auch so besonders. Natürlich gibt es auch immer mal Varianten und da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Er hat das Handwerk drauf und er hat Ideen und Einfälle und Verbindung von Melodie und Groove ist für mich ein ganz besonderes Merkmal. Und vielleicht ist das auch ein Argument gewesen, die erste Introversion zu ändern. Denn, ich weiß gar nicht, haben wir das schon gesagt, Martin? Es gab ein Intro zunächst von Folge 1 bis Folge 12. Das war auch anders geschnitten. Es endete zwar auch mit der Augenbrauen-Sequenz, aber es begann nicht mit dem Hubschrauberflug, sondern mit der Ferrari-Fahrt von dem Gas-Seitenstreifen auf die Straße, was bei Magnum späteren Intro Mike Post in der Mitte war, nämlich wenn die wenn der zweite Abschnitt beginnt. Das Ganze begann auch mit einem Intro-Intro, nämlich dem Anlassen des Ferrari-Motors. Ja, sehr charakteristisch. Sehr langes Intro-Intro, also sehr viel Motor anlassen.
Man hat das Gefühl, wenn man es jetzt so ohne Bild nur hört, dass da auch verschiedene übereinander gelagert worden sind, oder?
Ah, interessant, da will ich nochmal hören. Warte mal. Wollen wir mal Motor hören? Mal gucken. Ja. Ja. Also sagen wir mal Motor-Collage.
Ja, ja, so the best moments. Ja.
Best of Ferrari.
Best moments of Röhr.
Auf Röhr. Er fährt los und dann setzt auch erst die Musik ein. Also erst Motor anlassen, dann Musik. Und die Musik ist wirklich, die ist nicht nur nicht schlecht, die ist richtig gut. Aber, und das ist meine Behauptung, vielleicht ist sie schon zu komplex und zu diffizil gewesen für ein Serienintro.
Nein, ich finde das ja auch nicht. Ich finde das ja auch, das erste Intro finde ich auch nicht schlecht. Auch das hat man sich in den ersten Folgen dann auch lieb gehört und ist auch, auch wiedererkennbar. Aber es hatte wohl Belisario und den Produzenten auch aus irgendeinem Grund nicht so gefallen.
Und ich hätte da eine These. Also der Anfang ist jetzt eigentlich sehr klassisch gewesen. Ja, Intro, Intro, Motor. Mhm. Dann dieser Streicheraufgang. Wir erinnern uns, den hatten wir schon mal als Beispiel genannt. Dass das, es kommt zum Beispiel bei Love Boat, hatten wir ein Beispiel. Captain Future in der Japan-Version. Ja. Fackeln im Sturm, sei auch mal erinnert. Ja, auch mit diesem Streicheraufgang. Also eine ganz klassische Sache. Und danach wird es, und das ist der Unterschied zu dem Mike Post Pete Carpenter Intro. Sehr viel jazziger. Jetzt kommt Big Band Sound und auch sehr viel Improvisation. Es wird sehr viel diffiziler. Also dieses poppige, knackige ist hier gar nicht. Und ich meine, wenn wir das jetzt nochmal hören, ich meine, mir ging es immer so, die Verbindung von Musik zu Bild, die kriegte ich nicht hin. Mhm. Man sah dann Rick und TC und irgendwie schien es mir immer so, als wenn die Musik läuft und die Bilder auf einer anderen Ebene laufen. Das hat sich für mich nie zusammengefügt. Vielleicht, und das ist meine Behauptung, und das kann ja jeder mal selbst überprüfen, indem er das dieses erste Intro mal YouTube sich mal ansieht. Wir verlinken das natürlich auch gerne. Und ihr dürft uns das auch gerne mal drunter schreiben, bei YouTube oder Facebook oder bei Podigee, wie ihr das seht. Meine Behauptung aus meinem Eindruck ist, die Musik ist toll, aber sie ist so diffizil und so eigenständig, dass die Verbindung zum Bild nicht klappt. Wir hören mal eben weiter rein und merken, jetzt kommt dieser jazzige, sehr, sehr freie, zum Teil sehr frei klingende, musikalisch sehr frei klingende Teil. Jetzt zunächst natürlich mal das Kopfmotiv. Und jetzt mit dem Teil, ja, der schwirrt herum, ganz toll, aber schwerer greifbar. Ja, der klingt schon fast atonal, ja, der verlässt so den Bereich der klar erkennbaren Grundtonart, gerade in dem Teil, den wir jetzt zuletzt gehört haben. Und da hat's für mich, also ich mag diese Musik, die habe ich selbst gemacht und mache die immer noch, aber ich meine, es passt hier nicht so gut, der Bezug zum Bild, den habe ich in meinem Kopf nie hingekriegt. Ja, das ist so.
Weißt du, was das sein könnte auch?
Ja.
Dieses, das erinnert, also man sucht jetzt nach Bildern, ne? Man hört die Musik und versucht sich Bilder vorzustellen. Und ich bin da mehr in so einer Großstadt und habe so das Gefühl von Blaulichtern und sowas.
Ja.
Mehr so eine Polizeikopfserie.
Ja, genau. Das Kribbeln der Großstadt, ja. Und das ist vielleicht das, was da.
Ja, eher das haben wir ja dann eben jetzt, nicht. Ne?
Ja. Genau.
Und witzigerweise sollte ja die Idee der Figuren und Hintergründe der Figuren, das hatte Belisario alles schon mal angelegt für eine Großstadtserie. Also da wäre TC zum Beispiel als Helikopterpilot vom Land aus auf Ölplattformen geflogen. Das wäre sein Job gewesen. Und erst als er dann hörte, ja, aber das Ganze muss auf Hawaii aus bestimmten Gründen gedreht werden, hat er es eben transformiert dahin. Und ja, eigentlich passt diese erste Musik zu der Serie, die eigentlich nie so entstanden ist. Es hätte in die Großstadt gut reingepasst.
Die hat natürlich auch ihre knackigen Momente. Ihre knackigen Momente. Gibt ja so ein Kopfmotiv. Bei den letzten Töne eine kleine Septime. Ba, 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 ba. Dieser Tonabstand, da erinnere ich mal an unsere Captain Future-Folge, wird häufig eingesetzt, wenn es um den Aufbruch ins Ungewisse geht, so haben wir es damals genannt.
Das hätte ich jetzt sogar so nochmal assoziiert.
Ja, weil du das Ohr dafür hast. Und, aber das haben wir bei Captain Future. Bei Star Trek.
These are the voyages of the starship.
Somewhere auf der West Side Story. Das haben wir bei The Winner Takes It All von ABBA.
The Winner Takes It All.
Okay, das ist kein Aufbruch ins Weltall oder in unbekannte Weiten. The Winner Takes It All. Aber es ist der Aufbruch nach einer gerade beendeten Beziehung. Und hier hat er es auch gewählt. Er hat erst noch einen weiteren Ton davor gesetzt. Aber ganz klar dann als zweiter und dritter Ton diese kleine Septime. Ian Freeband Smith, von dem ist die Musik Ian Freeband Smith, ist auch ein ganz toller Musiker, ausgebildeter Musiker gewesen. Und der wusste auch, die kleine Septime hat ihre Wirkung. Gerade in der amerikanischen populären Kultur ist sie etabliert und hat das nicht hier zufällig gesetzt. Allerdings auch nicht für sich genommen. Er hat noch einen Ton davor gesetzt. Er hat das hinterher weiterentwickelt in diese fast atonale Richtung. Also handwerklich top. Ich mag diese Musik hier sehr. Aber vielleicht ist es zu wenig Intro, knackig. Nach meinem Eindruck fehlt das Verschmelzen mit der Bildebene. Und vielleicht war das auch der Eindruck der Produzenten, dass sie es rausgenommen haben. Sondern schon in der achten Folge hat man als Abspann die Musik von Mike Post und Pete Carpenter reingesetzt, die dann ab der Folge 12 das Intro wurde und das, was wir heute kennen, auch sehr erfolgreich war in der Öffentlichkeit. Ja, ich glaube, es ist doch ganz interessant, um zu beschreiben, solange du mich nicht bremst, Mike Post wieder gearbeitet hat.
Ja.
Ich habe schon gesagt, wieso mein Eindruck von ihm ist. Und in dem Interview, das ich gerade ansprach, das du ja auch gefunden hast auf einer Blu-ray in dieser neuen Box, die du gerade angesprochen hast.
Genau, im Bonusmaterial ist da reichlich vorhanden.
Und da beschreibt Mike Post in einem Interview, und wir meinen, das müsste so in den 90ern gedreht worden sein, wenn man sich die Geräte in seinem Studio da anguckt. Wir haben nicht genau rausfinden können, standen irgendwo. Aber er beschreibt, wie er komponiert. Und er sagt, er geht immer aus von dem, was man sieht. Das, was man sieht, ist die Inspiration für das, was dann was dann zu komponieren ist. Die Geschichte bestimmt die Musik. Und die Musik besteht für ihn aus Melodie und Klang, also der Instrumentierung. Und er benutzt häufig gesampelte und synthetische Klänge, kombiniert mit Orchesterinstrumenten oder Originalinstrumenten, je nach Stück und je nach Serie. Ja, also diese Vielfalt braucht immer etwas Vereinheitlichendes und diese Idee holt er immer aus der Geschichte und aus den Bildern. Man muss ja auch Musik zu den einzelnen Szenen schreiben, nicht nur die Intro-Musik. Das holt er immer, sagt er, aus den Bildern heraus. Und dann überlegt er sich, braucht die Szene überhaupt Musik? Finde ich eine ganz wichtige Überlegung. Es muss ja gar nicht immer Musik sein. Ja, wenn man sich die alten Filme anhört, Casablanca zum Beispiel oder so, vom Winde verweht, da ist ja verständlich Musik zu hören. Ja, das war ein ganz anderes Verständnis von Filmmusik. Ja, also er überlegt sich, muss da überhaupt Musik hin? Und wenn, ja, dann muss sie dazu passen. Und dann überlegt er sich, was macht diese Szene aus? Ist die spannend? Ist die dramatisch? Ist die traurig? Und wie kann die Musik das unterstützen? Eines seiner großen Vorbilder sei Henry Mancini.
Ich würde jetzt sagen Mancini.
Ja, den wir zum Beispiel kennen von Pink Panther.
Genau.
Bump, gedumm, gedumm. Und wenn man gerade diese Filmmusik Pink Panther sich ansieht, das sagt auch Mike Post, die ist einheitlich. Ja. Und von Henry Mancini hätte er gelernt, dass gute Filmmusik oder gute Serienmusik immer einen Kern hat, einen Ausgangspunkt, ein Motiv, eine Stimmung, der dann den ganzen Score, also die weitere begleitende und ergänzende Musik in den Folgen oder im Film beeinflusst und vorprägt. Ja, das ist ja im Grunde ein sinfonisches Denken, ja, dass die Vielfalt auch immer etwas Vereinheitlichendes hat, vielleicht ein Motiv oder zwei Motive oder ein Thema. In einer Sinfonie sind es ja in der klassischen zwei Themen.
Ja, oder eben auch wirklich direkt Variationen vom Intro.
Ja, genau. Das ist damit aber auch gemeint, ne, dass es etwas, einen Kern gibt, der dann variiert wird, ergänzt wird, aber nie, nicht nur nicht verschwindet, sondern das, was dann an Variationen und Ergänzung kommt, doch immer irgendwie mitprägt, sodass das Ganze einheitlich klingt. Und wenn man sich die Magnum-Folgen anhört, da erkennt man immer wieder einzelne Elemente aus dem Intro, die so oder so ähnlich im Intro zu hören sind. Das sei, sagt Mike Post, ganz wichtig für eine Einheitlichkeit und für eine Musik, die im Intro und in den Folgen packt und das rausbringt, was die Serie ausmacht. Denn das sei so die Aufgabe, sagt er. Die Musik soll das unterstützen und herausbringen und verdeutlichen, was die Serie, die Handlung, die Themen, die Charaktere ausmacht. Ja, und das ist so sein Ansatz, den er da gefunden hat. Und den hat er, und da sollten wir den Pete Carpenter mal eben reinbringen, bis 1987, da ist er gestorben an Krankheit, an Krebs. Es war sein Kompagnon Pete Carpenter, mit dem er ganz viel zusammengeschrieben hat. Und die beiden, ja, du bist ja aus dem Ruhrgebiet, die beiden waren wohl ein Kopf.
Ja.
Und Pete Carpenter, Mike Post sagt, ja, wir haben uns getroffen und wir haben losgelegt. Ja, spielen, schreiben, orchestrieren. Und hinterher wusste man nicht mehr, wer hat was gemacht, wer hatte welche Idee. Und das kenne ich auch aus glücklichen künstlerischen Verbindungen. Man weiß hinterher nicht mehr, von wem kam welche Idee. Am Schluss steht das Produkt, das Ergebnis. Aber dann weiß man gar nicht mehr, war das Ding von mir oder von dir oder hast du das ergänzt und ich hab's. Und sowas, das kennst du auch,
eins,
ne?
Das andere ergibt, ne? Und man ja untereinander assoziiert und zwei doofe, ein Gedanke und so, ne? Entsteht ja dann auch.
Ja.
Und ja, und so haben die es halt auch gehalten, wie er beschreibt. Und sind halt beides so Studiomenschen. Und er hat auch einmal gesagt, dann haben sie wieder an irgendwas rumgefrickelt, fertig gemacht mit Abgabeterminen, die sie eigentlich dann für sie kein großer Stress war, sondern sie haben einfach ihr Ding gemacht und sich nachher kaputt gelacht, dass sie so viel Geld dafür bekommen.
Ja.
Weil sie ja eigentlich was gemacht haben, was total Spaß gemacht hat.
Ja.
fühlt sich ja nicht einmal nach Arbeit an.
Ja, dafür hätten wir eigentlich verhaftet werden müssen, sagt er.
Ja, genau. Und andere sitzen halt im Studio, oh Gott, morgen um 9 Uhr muss das Ding rüber. Ja. Was mache ich nur? Und die haben es einfach immer leicht und lässig genommen, weil sie wussten, wir kommen schon auf was. Wir machen nachher die Studiotür zu und haben da tolle Musik gemacht. Und dann gibt's Leute, die geben uns ganz viel Geld dafür. Und dann war es eben auch egal, wer hat was gemacht. Die haben immer 50-50 geteilt, die Gage. Das war nicht irgendwie gewichtet. Und er hat auch gesagt, sie hätten untereinander niemals Verträge gehabt. Mhm. Noch nicht mal, sagt er, einen Handschlag. Das war einfach so unausgesprochen, einfach klar.
Ja.
Wir arbeiten zusammen, jeder kriegt seinen gleichen Anteil und fertig ist.
Wenn man das erlebt und hat, das ist wirklich wunderbar. Man macht das gerne, was man macht. Er sagt auch, wir hatten nie Streit. Also wenn man so eine Arbeitsfreundschaftsbeziehung hat, besser geht's nicht. Ja, leider ist Pete Carpenter dann gestorben. Das Leben ist nicht fair, sagen wir mal so.
Tja.
Die Ergebnisse sprechen ja für sich und die beiden haben ja noch mehr zusammen gemacht.
Mhm.
Erste richtige Erfolgsserie, das war The Rockford Files.
Genau.
Detektiv Rockford, Anruf genügt.
Eben, und durch diese Serie sind sie überhaupt zu dem Job gekommen mit Magnum, weil Tom Selleck da einen Gastauftritt hatte in 2 Folgen, wenn ich jetzt richtig liege.
Ja. Hatten wir erwähnt, dass Tom Selleck und Mike Post zusammen zur Highschool gegangen sind?
Genau. Und Detective Rockford war dann der Moment, wo sie sich nach der Schule zum ersten Mal wieder trafen. So wird zumindest berichtet. Und kannten sich dann quasi schon von ganz klein. Und Tom Selleck hatte dann, als er hörte oder vielleicht auch involviert war, weiß ich nicht, dass man die Intro-Musik nochmal neu in Auftrag geben wollte, Mike Post eben ins Gespräch gebracht. Belisario kannte ihn nicht, aber hat dann sofort im Interview auch gesagt, und das war halt ein glücklicher Zufall, weil es eben dann genau das war, was er sich gewünscht hatte.
Und das Intro zu, ja, sollen wir jetzt Rockford Files sagen? Also sagen wir einfach Detektiv Rockford oder nur Rockford.
Ja, ja.
Der deutsche Titel war so ganz anders wie bei Riptide.
Mhm.
Das begann 74, die lief 74 bis 80. Also es war deutlich vor den 80er Jahren, als das losging. Aber das Intro war sehr, sehr innovativ. Und das können wir vielleicht kurz sagen, warum. Weil es immer beginnt mit einem Telefonklingeln. Intro, Intro.
This is Jim Rockford. At the tone, leave your name.
Und, meine Damen und Herren, unser Intro beginnt auch mit einem Telefonklingeln. Diese kleine Würdigung haben wir uns erlaubt. Zumal Telefonklingeln ja auch immer so ein Öffner ist, ja? Da kommt was rein. Und es kommt in dem Fall, Rockford, eine Nachricht auf den Anrufbeantworter rein. War in Deutschland erstmal deswegen interessant, weil man Anrufbeantworter noch nicht kannte. Und der Spruch auf dem AB in jedem Intro war immer nicht der Spruch des Rockford-Spruch, sondern das, was drauf gesprochen wurde vom Anrufer, war immer etwas anderes.
Mhm.
Passend zur Folge.
Leave your name and message. I'll get back to you.
You are full of bullshit, my friend. I will sue you for everything you have. I will sue your ass.
Das war sehr innovativ. Da gibt's auch Auflistungen im Netz, was da jeweils pro Folge gesagt wird. Und das ist immer etwas, was die Dramatik schon in Gang bringt. Etwas, was erschreckend oder ärgerlich ist oder auf jeden Fall zum dramatischen Handeln anleitet. Also dann weiß man schon in den ersten Sekunden, Anruf AB, jetzt passiert das und das. Auf jeden Fall, der Kern ist jetzt gelegt in dieser AB-Nachricht. Und dann beginnt erst die Musik. Und das ist die Musik von Mike Post und Pete Carpenter. Wir haben eine Band, der Synthesizer führt. 74, Synthesizer waren damals nicht mehr unbekannt, aber es war teuer, die einzusetzen, weil die waren nicht einfach zu handhaben. Zu transportieren, einzustellen, zu stimmen, war schon was Besonderes. Mit Band ist das Ganze. Nach 30 Sekunden, Change, es geht nach Moll und eine Mundharmonika beginnt, das Ganze zu führen als Lead-Instrument. Und die Band macht nur noch Akzente. Danach wieder nach Dur, E-Gitarre führt, Groove. Und am Schluss werden die Teile B und C kombiniert. Es bleibt Dur, also der Mollteil wird in der Kombi dann auch zu Dur. Aber wir haben hier so eine Kombination aus den Teilen B und C des Intros und wir wissen, okay, da vereinigt sich was, was vorher getrennt war, sodass das Intro selbst auch so eine gewisse erzählerische Dramatik hat. Und das könnte ich mal kurz demonstrieren. Das ist das Hauptthema, der erste Teil, in Dur, Synthesizer, Melodiestimme. So, dann nach einer Zeit geht's nach Moll und das Ganze, die Atmosphäre ändert sich. Kommt der dritte Teil, der C-Teil. Ja, der wird ein bisschen härter, vielleicht vergleichbar mit dem Magnum-Thema zu Beginn, wo die E-Gitarre dann auch absichtlich sehr deutlich eingesetzt wird. Dann kommt jetzt am Schluss der Teil, wo B und C, Mundharmonika, E-Gitarre, kombiniert werden. Aber auch hier schon eine kompositorische Meisterschaft, die für TV-Serien auch ungewöhnlich war. Und da haben Mike Post und Pete Carpenter sich schon richtig reingehängt. Und dieses Intro war dann auch sehr, sehr erfolgreich. Das ist sogar in den amerikanischen US-Charts, Musikcharts, wochenlang gewesen und hat eine Wellen geschlagen.
Was selten war für so Instrumentalstücke.
Ich könnte jetzt noch viel mehr Beispiele bringen, aber ich wollte mich ja bescheiden und sag nur, etwas ähnlich aufgebaut ist zum Beispiel das Intro zum A-Team. Ja, das war 83 bis 87, auf Vietnam-Thematik, Hubschrauber. Interessant da, die ganze Zeit hört man Trommeln, die auch nicht aufhören, die durchziehen das ganze Intro. 10 years ago, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. Es ist dann deutlich später auch wieder aufgenommen bei NYPD Blue. Ja, da ist auch die ganze Intro ein durchgehender Trommelgroove. Der klingt allerdings in dem Fall weniger militärisch, hat ja auch einen anderen Hintergrund. Trio mit Verfäusten, Riptide, auch drei Teile. Interessant da, und den kann ich ja mal vielleicht kurz reinhauen, ist der Mittelteil, der B-Teil. Denn da hat Mike Post und Pete Carpenter so einen Beach Boys Sound erstellt und damit das Knackige des Anfangsteils kontrastiert. Das süße Strandleben, denn das Ganze spielt ja auch sehr häufig auf der Riptide, das ist das Schiff, wo die Detektei ihren Sitz hat. Und naja, Strand, Sonne, Bikini, diese Atmosphäre bringt dann dieser Mittelteil. Das ist nochmal eine ganz andere Perspektive, dieser Beach Boy Sound. Ne? Und dann, und das muss ich unbedingt reinbringen, hat Mike Post noch eine ganz andere Seite, nämlich so eine liedhafte Seite. Er hat Intros geschrieben, die unterscheiden sich deutlich von denen, die wir jetzt gerade genannt haben. Ja, Magnum, A-Team, Trio mit Verfäusten, Rockford, L.A. Law. Das sind Lieder, entweder gesungene oder instrumentale Lieder, viel weicher, viel melodiös ausschweifender, weil auch die Serie eine ganz andere ist. Und da möchte ich als ein Beispiel mal bringen, The Greatest American Hero. Das ist, so viel ich das rausbekommen habe und aus meiner Erfahrung her auch, in Deutschland nie gelaufen. Ist auch ein sehr amerikanischer Plot. Das ist so ein Vertretungslehrer, der auf Außerirdische trifft und die geben ihm übermenschliche Fähigkeiten. Und mit diesen Fähigkeiten unterstützt er dann das FBI bei der Verbrechensbekämpfung. Ja, kennt man auch aus anderen, ne? Aber, und da, das Intro ist sehr, sehr gesanglich und sehr, sehr weich, sehr melodiös und da ist überhaupt nichts Martialisches, das hat überhaupt nichts von Superhelden, wie wir es aus dem, zum Beispiel Marvel-Universum kennen, ne? Das ist die Strophe. Hier ist der Refrain, Believe It or Not. Sehr catchy. Wiederholende Motive. Man kann schnell mitsingen. Mit Trällern. Ja, ganz, das ist ein ganz anderer Mike Post. Aber sein Credo ist ja, es muss zur Serie passen. Und er hat auch gesagt, es geht auch nicht nur darum, dass es mir gefällt. Es muss meinen Freunden, den Produzenten gefallen. Denn die geben ihr Geld, das sind meine Auftraggeber. Und dafür muss ich das Beste geben für ihr Produkt, für ihre Serie. Und ein anderes Beispiel, was da wunderbar passt, ist Hill Street Blues. Das lief in Deutschland unter Polizeirevier Hill Street 1981 bis 87. Eine chronisch erfolglose Serie, was die Zuschauerzahlen angeht.
Aber ich kann mich irgendwie erinnern, da war was.
Ja. Ja, es ging nicht nur um die Fälle, die zu lösen waren oder aufzuklären waren, polizeilicherseits, sondern es ging auch um die Polizisten selber, um ihr Leben, um ihre persönlichen Probleme, Konflikte und Sorgen. Das Ganze war dadurch sehr verwoben. Es gab unterschiedliche Erzählperspektiven, auch optisch verschiedene, sehr, sehr ungewöhnliche Kamera- und Schnittdinge. Police Revier Hill Street, Hill Street Blues hat auch zum Beispiel Twin Peaks sehr beeinflusst. Und natürlich gehört zu so einer Serie auch ein Thema, das das aufgreift. Und das gibt es von Mike Post. Intro, Intro, Funkgerät, Polizeisirene und jetzt beginnt die Musik. Ganz zart. Klares melodisches Motiv, nur Klavier. Band setzt ein. Es ist melancholisch, es ist Dur, aber es ist melancholisch. Noch hier ein Motiv. Bam, 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 ganz einfach, zwei Töne. Bam, bam, bam. Und wieder. Bam, bam, bam. Es kann man natürlich sagen, es sind drei Töne, aber der dritte ist wieder erste. Bam, bam, bam. Ganz zart, ganz einfach, ganz, ja, versonnen kann man sagen. So wie es zu der Serie passt. Und im in der Mitte, so ab Sekunde 36, kommt ein Mollteil. Die Grundtonart wird verlassen, es shiftet so ein bisschen, moduliert hin und her. Ja, es wird etwas dramatischer. Aber ohne zu sehr aufzudrehen. Wir sind im Moll. Und am Schluss kommt wieder das ursprüngliche Dur-Motiv. Es bleibt aber zart. Ja, auch das ist Mike Post und er hat sich ganz in den Dienst dieser Serie gestellt. Und da möchte ich ein skurriles ergänzendes Beispiel bringen. Es gab auch mal in Deutschland eine Serie und das ist lange, lange her. Die lief 77 bis 88 in Deutschland. Das war Polizeiinspektion 1. Und das Ungewöhnliche da war, das war eine bayerische Produktion, die vor allem in den Vordergrund stellte, nein, nicht vor allem, aber sehr deutlich in den Vordergrund stellte, die Persönlichkeiten der Polizisten. Walzer, sehr bayerisch, aber langsam, mit Mundharmonika gespielt, wehmütig. Also das ist das Gegenstück zu, das analoge Gegenstück zu Hill Street Blues und die sind in ihrer Zartheit und Liedhaftigkeit deutlicher Kontrast zu den Intros, die wir gerade besprochen haben. Ja. Magnum, A-Team, Trio mit Verfäusten, Rockford, Riptide.
Sagt er ja auch im Interview, wie wichtig ein Intro ja eigentlich ist aus seiner Sicht. Und wir haben ja jetzt gemutmaßt, das war Ende der 90er, da hat er gesagt, gäbe es ja schon einen Trend, Intros quasi abzuschaffen. Mhm. Was er natürlich als großen Fehler ansah. Aber er sagt dann auch, aber wenn die Zeit es halt so verlangt, dann ist das halt so, dann muss er damit auch klarkommen. Aber er hat dann auch nochmal gesagt, was ein Intro ja auch bedeutet. Nicht nur, dass man die Serie, dass man sofort atmosphärisch reingezogen wird, dass es so ein Startpunkt ist, sondern es ist ja auch wie so ein Weckruf. Er hat das dann am Beispiel, glaube ich, von Bonanza gesagt. Mhm. Du bist in der Küche und hörst auf einmal die Bonanza-Titelmusik und weißt, oh, jetzt alles stehen und liegen lassen, ich muss darüber und das gucken.
Ja.
Das ist quasi wie das Telefonklingeln, der Wecker. Achtung, jetzt geht's los. Und du weißt genau, worum es geht.
Da macht er noch so eine kleine giftige Bemerkung. Ja, jetzt sagen die Produzenten häufig, die Leute schalten weg, zappen raus, wenn ein Intro läuft. Dann sagt er, naja, von wegen, das machen die, wenn eure Werbung läuft.
Ja, aber wiederum sagt er auch, und er weiß natürlich, die Werbung finanziert meinen Job.
Ja, ja.
Also man muss sich mit allem arrangieren.
Ja.
Ja. Nee, ist ein sehr sympathischer Typ und er sagt ja auch, er ist eben so ein Studio-Frickler. Er würde niemals auf die Bühne gehen und irgendwas vor Leuten live spielen, das wäre er gar nicht. Mhm. Zumal er auch sagt, auf keinem seiner Instrumente ist er Meister. Er ist ein Multi-Instrumentalist, sagt, er gibt mir irgendein Gerät, aus dem Töne rauskommen und ich mache die Musik. Aber es ist halt alles so okay. Also er ist einfach ein Komponist und kein Live-Musiker, der vor den Leuten steht und dann die direkt anspielt.
Und er arbeitet bis heute, ja, also er ist nach wie vor aktiv, hat jetzt vor, ich weiß nicht, 2-3 Jahren ein Album veröffentlicht. Mir fällt gerade ein, ich habe eine Serie vergessen, die wir bei ihm unbedingt nennen müssen, und das ist Law and Order. Das lief ja 25 Staffeln bisher, das lief von 90 bis 2010 und seit 2022 weitere Folgen gedreht. Es gab ja noch Ableger, aber Law and Order war bahnbrechend, weil wieder ganz anders für Mike Post, aber auch für die Zeit damals. Und ich Martin, das gönnen wir uns noch, oder?
Ja, klar, logisch.
Also Law and Order.
Ja, es geht um Intros.
So, Law and Order. Das ist so sparsam instrumentiert, aber zugleich so intensiv. Ganz große Intro-Kunst. Wir erinnern uns. Ja, bom, der Bass macht diese Akzente, bom, bom. Und darüber dieses synthetische Liedinstrument, ba, 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 ba. Ja, eigentlich muss ich tiefer singen. Ba, 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 bom. Könnte ein DX7 von Yamaha sein, bin ich mir aber nicht sicher. War die Zeit auf jeden Fall. Ganz catchy, ein Motiv, das öfter wiederholt wird. Aber dann. Klarinette. Es wird weicher, es moduliert, bleibt weiter Moll, aber es wird ein bisschen gefälliger, ein bisschen nachsinnender vielleicht, bevor dann am Schluss wieder das Anfangsthema kommt. Ja, und das ist, ja, warum ist das so gemacht? Das zu Beginn, da gibt es auch Aussagen von ihm. Sein Auftrag war, er sollte mit dem Intro New York City darstellen. Define New York City. Definiere New York City. Das war sein Auftrag. Und dann hat er erst dieses Anfangsriff genommen. Ganz sparsam. Er hart, karg. Ja, das ist eben das Polizistenleben, beziehungsweise das Law and Order erzählt ja sowohl von der Polizei als auch von der Staatsanwaltschaft. Alles das harte Leben mit der Kriminalität, wenn es gilt, diese zu verhindern oder aufzuklären. Es ist aber auch sehr amerikanisch. Also das ganze Intro ist ja auch optisch. Es dominieren die Farben Rot und Blau, die amerikanischen Urfarben. Ja, in Polizeilichtern, in den Lichtern, in den Fenstern und Rot und Blau dominiert. Es sollte auch amerikanisch klingen. Und das bringt er durch die Klarinette rein. Ist für uns vielleicht nicht ganz so einfach nachzuvollziehen, aber die Klarinette ist ein sehr amerikanisches Instrument. Zum einen im Jazz verwendet, New Orleans Jazz, Dixieland Jazz, dann später im Big Band Jazz. George Gershwin hat die Rhapsody in Blue geschrieben und die beginnt mit einem Klarinetten-Solo. Oder Glenn Miller hat, das war das Ungewöhnliche für ihn, den Saxophonsatz von einer Klarinette führen lassen. Das war sonst meist die Trompete gewesen. Das hat er mit der Klarinette. Benny Goodman und sein Orchester, ja. Die Klarinette ist ein sehr amerikanisches Instrument. Und die kommt hier rein und dazu sieht man das Rot und Blau und es ist schon sehr Amerika, sehr New York City. Und stimmungsmäßig, ja, schwankt es zwischen karg und hart und geheimnisvoll und ein bisschen bedrohlich, ja, Anfang und Ende des Intros. Und in der Mitte zwischen, ja, da sind die weicheren, die nachdenklichen Seiten. Bis heute eins für mich der besten Intros, die ich kenne. Gar nicht unbedingt mein Lieblingsintro. Ich bin ja so ein Melodiemensch, ne? Hm. Das ist dann eine persönliche Geschmackssache. Aber die Wirkung, die hier mit so wenig Mitteln so intensiv erzielt wird, ist grandios. Ja, also Law and Order, ich kann nur empfehlen, das Intro sich mal als kleines Gesamtkunstwerk nochmal zu Gemüte zu führen.
Hm. Hat auch was von der Schlichtheit, wie John Carpenter auch gearbeitet hat als Komponist seiner eigenen Filme. Das ist so auch von der Schlichtheit und zieht einen trotzdem sofort rein. Ja, weil mag ich auch sehr John Carpenter Musik.
Wenn man bei Mike Post bei Wikipedia guckt, dann ist da aufgelistet, was er so gemacht hat. Unter anderem steht da Cagney und Lacey. So, da habe er die Musik ab der zweiten Staffel gemacht, der Mike Post. Also, guckt euch das an, Leute, im deutschen Wikipedia steht das genau so. Jetzt muss man nur dazu sagen, das stimmt nicht. Das ist einfach falsch. Das ist so falsch, dass es nicht falscher sein kann. Ja, es hat zur zweiten Staffel eine Änderung des Intros gegeben. Aber die zweite Staffel, bei der zweiten Staffel stieg Bill Conti ein und nicht Mike Post. Und Bill Conti ist jetzt auch nicht irgendwer. Der hat gemacht die Musik zu den Rocky-Filmen, zu Karate Kid. Der hat die Musik gemacht zur Serie Dynasty im deutschen Denver-Clan, Falcon Crest. Das ist alles Bill Conti und unter anderem ab zweiter Staffel Cagney und Lacey. Also, wenn jemand Beziehung hat zu irgendwelchen Wikipedia-Autoren, also das ist falsch. Und ist schon der zweite Fehler, den wir hier im Podcast aufdecken.
Naja, gut, also Wikipedia ist ja nun mal keine wirkliche Bank. Man kann sich da inspirieren lassen zur weiteren Recherche.
Es wird auch so oft gesagt, ja, man muss KI kontrollieren. Lieber mal selber bei Wikipedia nachgucken. Ach, Leute, nein. Nachgucken und misstrauisch sein ist richtig. Aber gerade das deutsche Wikipedia ist so fehlerbehaftet. Das Englische ist auch nicht perfekt, lange nicht, aber das Deutsche ist, da sind so viele falsche Sachen in so vielen Themengebieten drin. Es gilt, wie immer, viele Quellen sind besser als wenige Quellen. Mhm. Und also diese Serie hat auch eine tolle Musik von Bill Conti ab der zweiten Staffel. Die ist aber nicht von Mike Post oder Mike Post und Pete Carpenter. Ja.
Mhm. Ergänzend kann ich nur sagen, weil ich es mal rausgeschrieben hatte. Die Titelmusik von Magnum war in den Billboard Charts Hot 100 auf Platz 25.
Ah, das ist schon gut, ja.
Ja, absolut. Ja, eben und wie gesagt, für instrumental. Und da kannst du mir vielleicht noch was zu sagen. Ich habe dann gelesen, erst in Staffel 7 gab es dann in einer Folge auch mal einen Popsong als Untermalung. Gab es halt vorher nie. Danach kamen auch noch ein paar, jetzt auch nicht ständig. Aber es war vorher quasi, wurde nie ein Popsong verwendet, was bei anderen Serien aber üblich war.
Aber nicht im Intro, ne? Aber im Outro wohl.
Nee.
Ja, genau. Also es war ja so die Zeit, dass man dann Popsongs öfter auch als Serienmusik an bestimmten Stellen oder auch öfter verwendete. Das hat dann auch irgendwann die Serie Magnum aufgegriffen. Und es war wohl auch so, das habe ich aber jetzt nicht intensiver nachgeguckt, dass auch so ein Song dann ausnahmsweise mal im Outro zu hören war, ja, um dann eine bestimmte Intensität zu erzielen. Mhm. Aber das Intro ist so geblieben.
Mhm. Ja, vielleicht war es auch Versuch, weil ich habe mal vom Erfolg der Serie mal ein bisschen weitergelesen. Also erst ab Staffel 6 ging es so quotenmäßig wohl ein bisschen abwärts. Und die 7 war aber wieder viel, viel besser. Und da kamen ja dann die Popsongs noch hinzu, dass man eben irgendwie auch versucht, irgendwie wieder was neu zu machen, um die Leute zu catchen. Ja. Hat aber auch Fehler gemacht, ne? Auf einmal hat Tom Selleck nicht mehr als Erzähler gesprochen. Das wurde dann auch auf einmal abgeschafft. Und das waren halt auch so Fehlentscheidungen.
Ja, ich weiß, was Sie jetzt denken, ne? Das müssen wir doch auflösen vom Anfang, ne? Das ist ja sein Satz, ne?
Sein Satz eben zum Publikum, weil die vierte Wand wurde halt aufgebrochen in dieser Serie, was auch relativ neu war und was Belisario auch durchsetzen musste, wo auch CBS gesagt hat, was soll der Scheiß? Das wollen wir nicht, die machen die Illusion kaputt.
Im Gegenteil.
Nee, und er hat gesagt, nee, ich hole die Leute jetzt richtig rein. Und es hat super funktioniert. Ne? Und es waren ja jetzt nicht nur eben, dass er wie im Film Noir eben quasi aus dem Hintergrund spricht und die Leute anspricht. Nein, er bricht die Wand ja auch auf, indem er Blickkontakt zur Kamera, zum Zuschauer hat. Immer so kleine Spitzen. Und er hat es Belisario hat es wirklich in den ersten Folgen immer eingebaut. Immer, bis das dann irgendwann auch mal weg war. Sogar andere Figuren durften ab und zu mal in die Kamera blinzeln. Und das sind ja Momente, auf die man dann irgendwann gewartet hat. Also ich habe dann irgendwann gedacht, oh, ich habe den Moment, glaube ich, verpasst. Es war ja noch gar kein Blickkontakt. Und ah doch, da ist er. Okay, ja. Haken, auch hier wieder Blickkontakt. Und ich finde die wirklich auch immer sehr, sehr gut gesetzt. Ich finde, die wirken dann nicht wie, ja, müssen wir ja noch irgendwo unterbringen. Was machen wir denn heute wieder? Jedes Mal wird man davon leicht überrascht und denkt, genau an der richtigen Stelle bringt einen die Figur jetzt ein bisschen näher, macht sie sympathisch, es ist ein Gag mit, ja, drin.
Menschlicher.
Einfach super gesetzt, also wirklich ein Effekt, der mal richtig Sinn machte.
Und auch nicht ausgestellt, ne? Also zu übertrieben. Ne?
Nee, gar nicht. Nee, und auch eben nicht, dass es länger dauert oder man baut es jetzt ständig ein. Nee, also richtig, auch eine super gute Idee. Und wie so oft, ne, da musste man sich erst durchsetzen gegen viele, die erstmal sagen, nee, lass den Scheiß. Das wollen wir nicht. Mach nichts anderes.
Aber wir müssen jetzt noch mal kurz überlegen. Wir haben ja gesagt, die Serie ist so vielfältig. Die hat so Tiefen im Sinne von Tiefe an Gedanken und Gefühlen in vielen Abschnitten. Ne? Mhm. Wie passt jetzt dieses Intro dazu? Das hat ja jetzt keine ausgedehnte Mollpassagen oder es ist nicht an keiner Stelle irgendwie grüblerisch oder düster. Ich glaube, in Deutschland wäre es anders gemacht worden. Da hätte man, also wenn ich mir zum Beispiel das Intro zu Diese Drombuschs anhöre, da bekomme ich ja schon beim Zuhören düstere Wolken über meinem Kopf. Obwohl schön, von Eugen Thomas ist das übrigens, die Musik. Aber das ist eben eine andere Herangehensweise, meine ich, in Amerika, also den Vereinigten Staaten, wo man jetzt nicht eins zu eins immer alles direkt abbilden muss, sondern das Intro versteht als Einführung in das, was da kommt. Ich muss doch nicht alle Einzelheiten und ich will auch keinen abschrecken mit Düsterheit. Ja, ich mache das hier eher mit Vielfalt, mit Stimmungswechseln, mit Wechsel zwischen Groove und Melodie, mit Wechsel zwischen Moll und Dur, aber der, wie gesagt, nicht so ausgeprägt und düster, der Mollbereich. Ja, es wird angedeutet, es ist drin, aber man geht noch nicht in die Vollen. Ja, das Ganze soll noch einnehmend sein und sympathisch und einladend. Mhm. Und deswegen meine ich, das passt sehr gut. Dieses Intro passt sehr gut, weil es eine gewisse Allgemeinheit hat, mit der man dann auch die Bilder sehr gut kombinieren kann, aber doch so speziell ist, dass es schon etwas vorwegnimmt, etwas verspricht an Vielfalt, an Dramatik, an Humor auch und an Gefühlen. Das sehen Amerikaner, glaube ich, anders, als wir das gewohnt sind oder waren, das mit deutschen oder europäischen Augen zu sehen.
Und ich meine, die waren auch sehr mutig. Der Pilotfilm war ja schon, trotz des Humors durch die Figuren, war es ja schon eine ernste Story. Und auch sofort mit dem Vietnam-Hintergrund. Und hier und da fließt auch ein bisschen Blut. Also ist alles nicht ganz so harmlos. Nicht ganz nur auf lockere Unterhaltung getrimmt. Aber schon in den nächsten Folgen gab es eben auch richtige, ja, Comedy-Folgen, würde ich mal sagen. Wo man die Bösen nicht so ernst genommen hat. Da ging es mehr um die Unterhaltung und den Spaß.
Und die Dinge zwischen Magnum und Higgins, das ist einfach, das ist immer wunderbar. Die beiden sich bekabbeln, wie Higgins Magnum ermahnt, weil er wieder das vergessen hat oder scheinbar nur faul im Gartenhaus auf Robin Masters Anwesen sitzt, wie Magnum mal wieder vor den Hunden Zeus und Apollo flüchten muss, die nie was tun, aber die doch schon ein gewisses martialisches Auftreten haben, vor allem wenn sie an seinen Fersen hängen, also jetzt laufend, nicht beißend, ja.
Nee. Waren übrigens im Laufe der Jahre, waren das so 7, 8 verschiedene Hunde, die da eingesetzt wurden. Und die haben auch die Einsätze Namen nachher ab, weil Belisario gesagt hat, das wurde halt zu teuer. Nicht, weil die Hunde so teuer sind, sondern natürlich drehen mit Tieren immer wieder neue Takes erfordert, weil es dann nicht klappt. Nochmal eine Wiederholung. Und man dann irgendwann natürlich sagt, okay, wir müssen ein bisschen vorankommen. Machen wir mal nicht ganz so viele komplizierte Szenen mit den Hunden. Dann lassen wir die mal bei John Hillerman ein bisschen stehen nur.
Das ist Higgins.
Rechts und links, das reicht. Das ist Higgins, der Darsteller von Higgins. Dann muss das auch mal reichen. Also es hat dann im Laufe der Staffeln eben auch abgenommen. Und Belisario sagte, er wusste es aber wohl nicht bestimmt. John Hillerman war jetzt auch nicht Best Friend mit den Hunden.
Ah.
Also dem war es wahrscheinlich auch recht, wenn er nicht so viel mit denen agieren musste. Und witzig ist ja auch, dass er so ein Engländer spielt und John Hillerman ist Texaner und hat dann eben im Original sich so einen Akzent drauf geschafft. Auch großartig, wenn man das im Original mal sich anhört. Und Tom Selleck und John Hillerman, sagen wir mal, als die beiden Figuren im Vordergrund der Serie, sind auch in unterschiedlichen Jahren jeweils mit dem Golden Globe und mit einem Emmy ausgezeichnet worden, unter anderen Preisen noch. Und das absolut verdient, weil sie wirklich tolle Charaktere erschaffen haben. Und für Tom Selleck war natürlich die Serie der absolute Durchbruch. Der hatte vorher schon in mindestens sechs Pilotenfilmen mitgespielt, um da vielleicht ein bleibender Charakter zu werden. Und es hat nie geklappt. Also die sind dann nie gedreht worden, diese Serien. Das hat ja dann nicht unbedingt was mit Tom Selleck nur zu tun, sondern man hat einfach gesagt, das klappt, die ganze Serie wird gar nicht gemacht. Und somit hat man dann natürlich auch als Schauspieler keinen Job. Und einmal war es dann auch so bitter, dass sie ihn anriefen, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Serie wird aufgrund des Pilotfilms auf jeden Fall gedreht, aber nicht mit dir in der Hauptrolle.
Ihr könnt euch eure gute Nachricht irgendwo...
Ja, genau, das ist natürlich auch bitterböse. Naja, und eben Magnum war dann einfach der Durchbruch. Und er ist aber dem Fernsehen sehr treu geblieben bis heute. Er hat in seiner ganzen Bio 50% der Produktion sind fürs Fernsehen. Und auch das, was er jetzt zuletzt gemacht hat, von 2010 bis 2025 in der Serie Blue Bloods, Crime Scene New York, ja, da haben sie es auch schon auf über 290 Episoden geschafft. Hier und da ist er eben auch in Kinofilmen aufgetaucht. Und ja, Magnum geschuldet wahrscheinlich auch, war er, hatte ich ja schon gesagt, Sexiest Man of America. Und dann gab es einen Preis, hatte ich auch nie von gehört, God's Gift to Women.
Oh.
Den Preis hat er auch gewonnen. Im Interview lacht er sich darüber kaputt. Also
ist der von der katholischen Kirche gestiftet?
Genau, genau. Also in Interviews kommt Tom Selleck auch übrigens sehr sympathisch rüber. Nimmt sich überhaupt nicht zu ernst. Ist ziemlich locker und ist wirklich so ein Freund-Typ.
Ja.
Also gleich sympathisch, obwohl man ihn ja noch nicht kennengelernt hat, wirklich. Und was mir aufgefallen ist, ich hab leider keinen gefunden im Internet, der das mal recherchiert hat. Trinkt er eigentlich in jeder Folge eine Flasche Bier?
Das weiß ich nicht. Er trinkt oft und interessant ist, was er trinkt, Martin
Boss. Genau. Er sagt ja auch einmal, er bestellt ja einmal in der Theke, ich hätte gern ein Düsseldorfer Altbier.
So.
Und dann denkt man natürlich, oh, ist das jetzt ein Gag von den Synchronschreiberlingen? Nee, im Original ist es dann auch das Old Düsseldorf.
Ja.
Das er gerne trinkt. Ja, aber ich habe es jetzt nicht letzten Endes überprüfen können, aber ich glaube, er trinkt wirklich gefühlt in jeder Folge eine Flasche Bier, was jetzt nicht gerade zu seinem sportlichen Charakter passt, aber trainiert es halt weg.
So, das ist ja auch, man sagt ja immer, ja, ist auch jetzt Zuckersteuer oder Zuckerabgabe und so, ist ja auch mal die Frage, wie viel bewegt man sich, ja? Also
genau, das durfte er übrigens auch in die Serie mit integrieren, also er hat ja schon auch auf die Drehbücher nachher gestürzt und hat damit dran rumgefrickelt, durfte er ja auch. Und er hat natürlich seine eigenen Präferenzen mit reingebracht. Also das ganze Sportding, dass man ihn da ständig schwimmen sieht, surfen und so weiter, das sind Sachen, die er auch selber gemacht hat. Baseball spielen. Er fährt ja auch den Ferrari sehr oft selber. Ab und zu sieht man auch, dass da jemand anders drin sitzt. Bei besonders gefährlichen Szenen.
Aber er hat ihn oft gefahren und interessanterweise musste der für den langen Tom Selleck immer angepasst werden.
Genau, die Sitze wurden immer nach unten verlegt, sonst hätte er einfach gar nicht reingepasst. Und sie haben auch gesagt, was anderes als ein Cabrio geht auch nicht, weil der kommt nicht in einen Wagen rein mit Dach in dieser Ausführung. Und aber er hatte trotzdem wohl nach den Dreharbeiten immer Rückenschmerzen von dem vielen Ein- und Aussteigen. Er sitzt ja wirklich mit dem Hintern auf dem Boden. Manchmal sieht man das, wenn das Auto im Profil geöffnet wird, sieht man, dass der Sitz gefühlt am Boden schleift.
Ja, Das heißt, da bist auch jegliche Polsterung, ne? Du machst das ja auch viel über Polsterung, dann nimmst du raus, du sattelst ab. Und dann ist es ja auch nicht unbedingt komfortabler zu sitzen, wenn du über eine Bodenwelle fährst.
Aber es gibt schon beeindruckende so Kickstarts, die er macht, wo man sieht, er fährt selbst und John Hillerman sitzt an seiner Seite oder wer auch immer. Mhm. Das ist schon recht rasant in Szene gesetzt. Und sie wollten am Anfang wohl einen Porsche haben.
Ja.
Porsche wollte aber keinen Vertrag mit denen machen. Dann haben sie sich den Ferrari ausgesucht, aber auch Ferrari wollte nichts dafür geben. Mhm. Also auch nicht die Autos, ne? Also hatten keinen Bock auf einen Werbevertrag. Dann haben sie aber nach dem Erfolg der ersten Staffel Ferrari nochmal angerufen und haben gesagt, ihr seht ja jetzt, die Serie kommt an, wird gesehen, wir machen echt Werbung ohne Ende für euer Auto. Und dann waren die immer noch zögerlich, weil sie wollten eigentlich jetzt, sie wollten kein Geld, oder zumindest sagt das nicht, sie wollten halt einfach umsonst die Autos haben. Und Ferrari sagte wieder, nö, sind wir nicht interessiert. Und dann sagte, weiß nicht, ob es Belisario oder irgendwer war, hat dann gesagt, ja, dann machen wir den Vertrag wohl besser mit Porsche, dann tauschen wir es aus. Und schwuppdiwupp standen zwei Autos da. Und die haben dann pro Jahr wohl immer zwei Autos zur Verfügung gestellt. Aber auch nachher wieder abgeholt. Also da musste dann pfleglich mit umgegangen werden.
Ja, das war bei einem Colt für alle Fälle anders. Ne? Der Truck, der hat mehr mitmachen müssen.
Oh ja. Ja klar, da sind einige zu Bruch gegangen.
Da haben wir auch in der ersten Folge dann drüber gesprochen.
Und Tom Selleck hatte auch einen Gastauftritt in Colt für alle Fälle. Da ist er auch aufgetreten. Und auch in der Serie Friends, mal um ein paar Bekannte zu nennen, und Boston Legal. Und ja, und jetzt kommt ja noch das Tragische, wo man auch denkt, oh, ärgert man sich da lange. Er sollte ja kurz bevor Magnum gedreht wurde, Indiana Jones spielen.
Ja.
Er war der Wunsch, war die Wunschbesetzung von Spielberg. Also Harrison Ford war auch nicht, glaube ich, schon im Hintergrund angefragt worden, sondern Tom Selleck sollte Indiana Jones sein. Und er musste absagen, weil er den Vertrag für Magnum unterschrieben. Und das ist ja jetzt so ein Ding, wenn man gerade eigentlich noch gar nicht so bekannt ist, was ist jetzt für mich das Beste als Schauspieler für die Zukunft? In einer vielleicht erfolgreichen Fernsehserie oder in einem Spielfilm, von dem man ja noch nicht wusste, dass da mehrere Teile von entstehen. Mhm. Also Kino oder Fernsehen. Und er hat sich dann für Magnum entschieden, weil er eben vertraglich auch gebunden war. Und nachher war es umso ärgerlicher, weil die Dreharbeiten sich verschoben hatten. Er hätte Indiana Jones drehen können und danach Magnum. Es hätte zeitlich gepasst. Aber der Zug war abgefahren. Und man kann sich jetzt vorstellen, ein Paralleluniversum, in dem Tom Selleck Indiana Jones gewesen wäre. Aber auch so hat er alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, wie die Gagen zu der Zeit in der Regel waren, aber er hat für Magnum pro Folge $50,000 bekommen. Und wahrscheinlich im Laufe der Staffeln auch noch mehr. Und da kommt ja auch noch alles andere hinzu, was man so an Werbeverträgen hat. Also es war schon keine falsche Entscheidung.
Nee, und von wegen Humor. Im Laufe der Magnum-Serie, im Laufe der Staffeln, gibt es ja immer mal wieder eine Anspielung auf Indiana Jones. Ne? Mhm, genau. So Augenzwinker, selbstironisch.
Ja, einmal komplett im Kostüm.
Ja.
Ne? Und ich glaube, in der letzten Doppelfolge schaut er sich so mehrere Sachen in seiner Unterkunft an. Und da liegt dann auch dieses Indiana-Jones-Kostüm mit Peitsche im Vordergrund. Ja. Ja, ich meine, davon gibt es ja genug Geschichten. Es wurde ja oft offengelegt, bei welchen Filmen eigentlich ein anderer Schauspieler gedacht war. Zum Beispiel Keanu Reeves in Matrix wäre eigentlich Will Smith gewesen. Warum das jetzt nicht zustande kam, weiß ich nicht. Und da gibt's halt Beispiele ohne Ende.
Ja, zum Beispiel bei Ich heirate eine Familie sollte ja die Hauptrolle, die männliche Hauptrolle nicht Peter Weck, sondern Harald Junke spielen.
Ah.
Ich sag mal, das ist dieselbe Größenkategorie.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, insofern, ja, weiß man nicht. Was wäre wenn gewesen? Bei so vielen Fällen, ne?
Aber ich bin froh, dass worum geht's?
Wie heißt er denn nochmal?
Wie heißt dieser Mann? Tom Selleck, diese Rolle Magnum gespielt hat. Und nach meinem Gefühl, und wie siehst du das? Also ich kann mir die immer noch im Großen und Ganzen die meisten Folgen gut angucken. Ich sag mal die Frage, wie gut ist es gealtert? Ne?
Geht's euch noch? Ich sag ja manchmal, also ich muss sagen, die auf pure Unterhaltung getrimmten, mit so ein bisschen ja schon sehr komödienhaften Humor behafteten Fälle, wo dann auch die Bösen so ein bisschen überzeichnet sind, wo man die nicht so ernst nimmt, die haben mir manchmal weniger gefallen. Die sind mir dann so ein bisschen ja von der Realität weg. Ist mir dann zu gewollt, komisch. Hat dann auch manchmal vielleicht mit den Besetzungen zu tun, dass ein paar dann doch zu viel Komik reinlegen in ihre Charaktere. Aber die ernsten Folgen absolut zeitlos.
Und ich will da mal noch eine These in den Raum schmeißen. Mhm. Warum die tieferen, warum die so eine Wirkung haben. Ich meine, dass es heute so schwierig ist, wirklich Gefühlstiefe und tiefer gehende Themen überzeugend anzusprechen, weil die so omnipräsent sind. Mhm. Weil jede Figur, jeder Ermittler, jeder Verbrecher hat eine persönliche, meistens mindestens mittelstark bis tief ausgeleuchtete Persönlichkeit und Vergangenheit. Es ist einfach zu viel. Du kannst so keine Schwerpunkte mehr setzen, weil ja diese, ich sag manchmal Gefühlssumserei, weil ja diese ständige Psychologisierung sich dann totläuft und du kannst keine wirklichen Schwerpunkte mehr setzen. Es bleibt hängen, alles ist irgendwie psychologisch angeschlagen und um etwas hervorheben zu können, muss ich es hervorheben können. Und wenn ich alles immer hervorhebe, ist nichts hervorgehoben. Mhm. Und da meine ich, war es umso eindrucksvoller in der Serie Magnum, dass das Ergreifende, das Psychologische, das Problematisierende nicht ständig präsent war. Umso mehr Wucht hatte es dann, wenn es da war. Und umso mehr hat man auch die Bereitschaft gehabt, sich darauf einzulassen und hat nicht gesagt, ach, nicht schon wieder. Ein Rückblende, ach, nicht schon wieder ein Albtraum, ach, nicht schon wieder. Ich glaube, da sind wir im Moment, ach, da sind wir heute kulturkritisch drauf, im Moment so ein bisschen das Pendel zu weit zur anderen Seite geschlagen. Und da fand ich das Maß auch in dieser Serie Magnum sehr überzeugend.
Ja, und es wurde ja eben auch mit diesem Brechen der vierten Wand eben auch, wie es eben heißt, gebrochen. Hm. Damit hast du ja auch immer sofort eine andere Stimmung. Und dieses Weglassen nachher, dass sie den Augenkontakt dann weggelassen haben und die vierte Wand quasi geschlossen wurde, hatte übrigens sofort einen Effekt auf die Quoten. Und zwar haben weniger weibliche Zuschauer zugeschaut. Mhm. Denen fehlte das, dieses augenzwinkernde, ich spreche mit euch.
Ja.
Und das haben die dann direkt so gemessen, aber dann eben auch nicht mehr geändert. Und dann muss man auch noch sagen, die Figur ist ja auch, bewegt sich ja schon in einem sehr mondänen Umfeld, ne? Also wie er da lebt, auf so einem Luxusgelände und hat diesen Ferrari ständig zur Verfügung und hat diese tolle Unterkunft. Aber letzten Endes ist er ein Detektiv, der meistens pleite ist. Ja. Der sich ständig Geld leihen muss und wenn er seine Freunde zu Jobs einlädt, ihm zu helfen und die natürlich dann auch sagen, du, das kostet aber alles Geld, Helikopter fliegen und so, ja, gebe ich dir später jetzt, was ist denn jetzt, lass uns erstmal machen. Und weil er eben einfach chronisch pleite ist. Und das macht ihn ja dann auch wieder menschlicher und bringt ihn näher, als wenn er jetzt komplett dieser Luxustyp wäre, der einfach sich alles leisten kann. Nee, er muss halt auch arbeiten, er muss als Detektiv unterwegs sein, weil sonst hat er nichts in der Tasche.
Zum Glück mag Robin Masters ihn. Ne? Das ist ja der Schriftsteller, auf dessen Anwesen Magnum in diesem Gartenhaus wohnt und beschäftigt ist. Mhm. Und der hält die Hand drüber und Higgins darf ihn mitverwalten. Zum Glück, denn wie gesagt, die beiden, das ist ein grandioses Paar. Und naja, so lebt er quasi eher ja, arm, also ist das schon eine sehr angenehme Armut, würde ich sagen. Aber er muss manchmal betteln, macht den Auftrag für mich und ich habe gerade nicht. Mhm. Also ist halt so ein bisschen was von beiden Welten und er ist kein abgehobener Schnösel, ganz im Gegenteil. Ne? Er ist sehr, sehr menschlich, volksnah.
Und wegen Robin Masters, ne, dieses Mysterium, gibt's ihn wirklich oder ist Higgins Robin Masters, womit ja in der Serie auch gespielt wird und auch in der letzten Folge man denkt, oh, jetzt offenbart er sich Magnum gegenüber und sagt, ja, ich bin es, also Higgins. Und dann fast eine der letzten Einstellungen sagt, ach, übrigens in Bezug auf Robin Masters, ich habe sie angelogen. Und natürlich, die Fans haben immer spekuliert, na, ist das doch, ist das nicht oder wer ist es? Was steckt jetzt dahinter? Aber Donald P. Belisario sagt in dem Interview, das ich gesehen habe, ganz klar, nein, Higgins ist es nicht. Also er hat es auch gar nicht so offen gelassen, er hat gesagt, nein, ist er auf keinen Fall.
Ja.
Hat es dann quasi nochmal auf den Punkt gebracht.
Aber dieses Motiv, das kennen wir auch, Drei Engel für Charlie, Charlie's Angel.
Stimmt.
Ja, ne? Also genau. Da ist ja auch Charlie, genau wie Robin Masters, eigentlich nicht zu sehen. Nee. Ab und zu heißt es, ja, er war gerade zu sehen und dann natürlich Gesicht nicht und so, ne? Aber der spricht ja immer nur, also Charlie immer nur über die Lautsprecher zu den Engeln. Und Robin Masters ist ja genauso, die Figur im Hintergrund, die nur über Telefon manchmal reinschneit. Mario Adorf in der RTL-Vertonung. Ach übrigens, in beiden Vertonungsversionen ist Magnum die einzige Figur, die denselben Synchronsprecher hat, nämlich Norbert Langer.
Genau. Und mit dem gibt es auf der Play-on-Box ein anderthalbstündiges Interview. Und zwar ein frisches Interview. Also ich glaube, es ist nicht so alt.
Schenkst du mir die zum Geburtstag?
Und die Stimme hat sich schon ein bisschen verändert. Ist ja jetzt auch ein bisschen älter.
Ja.
Aber er erzählt viel über das Synchronengeschäft und natürlich, wie sie damals noch Magnum synchronisiert haben. Also noch viel aufwendiger, als es heute natürlich mit digitalen Medien geht. Also da wurde wirklich noch auf Bändern aufgenommen und hin und her gespult. Und das ist ganz interessant, ihm da ein bisschen zuzuhören und wie er auch so die Zukunft der Synchronisation sieht. Und das ist ein kurzweiliges, anderthalbstündiges Interview. Ja. Kann man sich gerne mal anhören.
Burt Reynolds hat er auch gesprochen.
Ja.
Ne?
Ja. Und ich habe mir jetzt gestern noch kurz, noch mal zum Warmwerden, eine von den Crossover-Folgen angeschaut, also quasi zwei Folgen. Und die wurden ja gemacht mit Simon & Simon und mit Mord ist Ihr Hobby.
Jo.
Jetzt habe ich mir Simon & Simon angeschaut. Also das startet quasi erstmal, die erste Folge war eine Magnum-Folge. Und wurde in den USA auch dann hintereinander gesendet. Nach der Magnum-Folge ging es dann sofort weiter mit der Simon & Simon-Folge. Das hat man auch aus dem Grund gemacht, weil Simon & Simon war noch relativ am Anfang. Und es sah so aus, als würde die Serie nicht fortgesetzt werden können. Also mangels Erfolg. Und diese Doppelfolge mit Magnum hat die Serie so gepusht, dass sie dann weitergedreht wurde. Also es war gut platzierter Werbeeffekt für diese Serie. Aber, wie das skurril ist, in Deutschland wurde natürlich nicht hintereinander gezeigt. Nein, zwischen diesen Cliffhanger lagen ganze 6 Jahre Abstand. Ja. Gut, wer sich da noch erinnern konnte. Und auch bei Mord ist Ihr Hobby gab es einen längeren Abstand. Und auch anders synchronisiert als Simon & Simon nachher in der Serie. Also es ist ein ziemliches Kuddelmuddel. Und ich muss auch sagen, AJ Simon, der Schönling der Serie, wer jetzt die Serie jetzt nicht kennt, sind zwei Brüder. Der eine ist eher so für die Action zuständig, der andere gut auszusehen und Lockvogel zu spielen und die Frauen zu bezirzen.
Der Schöne und das Biest.
Der Schöne und das Biest, so wollte ich es jetzt nicht sagen. Also der andere Simon ist ja nicht hässlich, um Gottes Willen. Ist mehr so der Action-Typ. Na jedenfalls, die haben Synchronstimmen in der Magnum-Folge bekommen, also irgendwie ganz komisch ausgewählt. Was dann noch mehr tragisch auffällt, wenn man dann die zweite Folge sieht, wo sie dann ihre bekannten Synchronstimmen haben. Mhm. Also Riesenunterschied. Ansonsten muss ich sagen, ist diese Doppelfolge, wenn man das als Doppelfolge bezeichnen möchte, jetzt nicht so ein Highlight. Es ist halt dieser Gimmick, dass sich da zwei Serien treffen. Man merkt schon, das ist halt so. Ja, ist halt so ein bisschen konstruiert. Und muss auch sagen, bei Simon & Simon spielt Tom Selleck quasi nur als Klammer mit. Da haben sie sich quasi nur Higgins ausgeliehen, der so im Hintergrund ein bisschen mitspricht, aber auch nicht wirklich eingreift. Und Tom Selleck ist quasi nur die Klammer. Haben sie nicht ganz so viel einfallen lassen.
Sag mal, wollen wir mal ein Rätsel machen?
Vorher nur die Klammer schließen mit einer anderen Folge von unserem Podcast. Tom Selleck ist auch mehrfach bei den Simpsons natürlich aufgetreten. Und wenn es nur bei Ned Flanders im Badezimmer war, dort liegt nämlich das Tom Selleck's Mustache Makeover. Ja, das nochmal so am Rande. Ja, du hast das Rätsel erwähnt. Genau, wir nähern uns ja Folge 20.
Der 3-Stunden-Marke heute.
Das wahrscheinlich auch. Aber Folge 20, das hört sich ja irgendwie so nach Jubiläum an. Und wir haben etwas vor, wir werden uns etwas Besonderes einfallen lassen oder haben uns schon einfallen lassen. Müssen natürlich schauen, dass wir das jetzt auch zeitlich hinbekommen. Also verzeiht uns, wenn es etwas länger dauert, weil wir ein paar technische Neuerungen haben. So viel sei schon mal verraten. Und das dauert, macht ein bisschen mehr Arbeit und wir wissen noch nicht, wie lange die Post dann dauert. Also die Nachbearbeitung der Folge. Und dafür hoffen wir aber, euch wirklich schön überraschen zu können mit Folge 20. Und ja, was da inhaltlich anliegt, da habt ihr jetzt die Chance, das Rätsel zu knacken. Aber das ist diesmal schon etwas schwieriger. Viel Spaß.
Das nächste Mal bei...
Ein Intro für alle Fälle?
Nächstes Mal wird es visuell. Der Intro-Macher steht im Mittelpunkt. Und der dreht sich manchmal in einem suspenseartigen Strudel. Und untersucht dabei auch phasenweise Ameisenkolonien.
Viel Spaß beim Knobeln. Es sind mehrere Hinweise, die Martin da eingebaut hat. Auch in scheinbar bedeutungslosen Wörtern steckt was drin.
Bedeutungslose Wörter, so.
Ja, scheinbar bedeutungslose Wörter. Das ist ja nur der Schein. Man denkt ja manchmal in dem Wort, das Wort und hat nichts zu bedeuten und dabei ist das Wort und eine Abkürzung für unheimlich nasale Dackellaute. Ja,
genau. Ja, wir sind am Ende und wir wünschen euch viel Spaß mit Magnum, falls ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid. Also das Ganze ist auf DVD und Blu-ray erhältlich. Ich weiß gar nicht, ob es irgendjemand gerade streamt, habe ich jetzt nicht geschaut. Auf jeden Fall ist es nicht aus der Welt. Und ihr könnt euch 162 Folgen anschauen. Und da ist auf jeden Fall was Gutes dabei. Ja, dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu Folge 20 und freuen uns, wenn ihr uns demnächst wieder besucht bei Ein Intro für alle Fälle. Von meiner Seite, tschüss, macht's gut.
Von meiner Seite auch. Alles Gute, bis bald.
Also eigentlich so gut wie nie. Wenn das
Aussetzer. Du musst doch mal, warte. Fang doch mal mit der Waffe an.
Die Macher haben ja eben
Wiederholt.
Die Macher haben
Und rot. Das gibt's doch nicht, als wenn das Ding hell sieht.